Hallo und herzlich willkommen bei Grobe Pixel. Wie so oft wollen wir euch mal wieder auf eine kleine Zeitreise mitnehmen. Aber bevor wir die Reise starten, möchte ich erstmal meinen guten Freund Wolfgang hier begrüßen. Hallo Wolfgang.
Hallo Christian.
Wie geht's dir denn mit Fett Karlsruhe? Ich muss sagen, heute hast du echt Glück, dass du so weit weg bist, weil ich habe heute Mittag richtig, richtig viel Knoblauch gegessen und ich glaube, in einem Studio würdest du es heute nicht mit mir aushalten.
Ja, in dem Fall freue ich mich natürlich, dass ich hier in Karlsruhe sein darf. Ich habe es auf jeden Fall genossen, hier bei schönen, frischen Temperaturen zu sein und nicht bei dir im sonnigen, warmen Spanien deinen Ausdünstungen ausgeliefert zu sein. Also ja, mir geht's gut.
Sonnig und warm trifft es hier leider im Moment nicht. Heute hat es den ganzen Tag wirklich nur geregnet. Und ja, da habe ich mich den ganzen Tag drin aufgehalten und habe mich schon hier auf die Folge gefreut.
Ja, und vorbereitet natürlich, oder?
Ja, natürlich. Unglaublich viel vorbereitet. Den ganzen Tag, wie ihr das von uns kennt. Und ja, dann machen wir eine kleine Zeitreise. Ja, als Retro-Podcast gehen wir normalerweise noch viel, 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 viel weiter zurück. Aber heute gehen wir nur 7 Monate zurück. Und zwar in den Mai 2022. Da haben wir uns nämlich auf eine kleine Reise begeben nach Paris in Frankreich. Zum schönen Eiffelturm. Und für den Wolfgang war das im Mai 2022 so eine ganz kleine Vorbereitung auf eine geplante Fahrradtour. Der hatte nämlich vor, damals von Karlsruhe nach Paris zu fahren. Hat es geklappt, Wolfgang? Hast du das gemacht?
Ja, das hat ganz gut geklappt. Wir sind zu zweit gefahren mit dem Rad und wir haben es in 5 Tagen gemacht.
Das hört sich cool an, ja. Für mich war das damals die Feststellung, dass ich in fast 40 Jahren noch nicht einmal in Frankreich war, geschweige denn in Paris. Aber im Mai hatte ich damals festgestellt, dass ja bei Mario Kart 8 Deluxe eine neue Strecke rausgekommen ist, und zwar die Tour Paris Promenade. Und da habe ich halt schon unglaublich viel Erfahrung über die Stadt gesammelt. Und ja, ihr könnt euch vorstellen, als Mario Kart-Freund weiß ich jetzt alles über Paris, was wichtig ist. Also da steht der Eiffelturm und da kann man mit Autos durch die Stadt fahren.
Du bist im Prinzip jetzt ein Local, oder? Kannst du mir jetzt vielleicht für meinen nächsten Paris-Trip schon so ein paar gute Tipps geben? Wo kann man schön was essen gehen? Wo ist das tollste Straßencafé? Also wenn du da was Gutes hast, dann melde dich gern nach dem Podcast nochmal bei mir. Schick mir das einfach per Mail zu. Würde mich sehr freuen, Christian.
Genau, werde ich dir auf jeden Fall eine E-Mail schicken an paris@grobepixel.de. Da haben wir damals schon ein bisschen drüber philosophiert. Und als wir in Paris angekommen sind im Mai, weiß ich noch, da hast du an unserem Twitch-Setup unglaublich viel rumgeschraubt. Und dann hast du noch unglaublich viel an der Technik gezaubert. Die Qualität wurde besser. Und dann hast du irgendeine Scum-VM-Magie gemacht und hast erzählt, wie du dieses Spiel geladen hast, mit englischer Sprache, mit deutschen Texten. Und ja, dann ging es auch schon los. Dann hast du nämlich ein Intro gestartet. Da kamen die Wörter drin vor: Revolution, Virgin. Und dann ging es schon direkt ins Spiel rein, und zwar in den Klassiker, um den es heute geht, Broken Sword, The Shadow of the Templars. Und dann haben wir noch geguckt, im Deutschen hieß das Spiel Baphomets Fluch, und in den USA war das unter dem Titel Circle of Blood herausgekommen.
Geiler Titel, oder? Circle of Blood.
Genau, ich wusste auch gar nicht, welcher Titel jetzt besser ist. Also ich muss sagen, die 2 englischen gefallen mir ein bisschen besser als der deutsche. Der klingt, weiß nicht, so ein bisschen langweilig immer. Naja, aber danach haben wir dann direkt losgelegt und haben insgesamt knapp über 13 Stunden zusammen dieses Spiel online gespielt. In Teil 3 gab es sogar eine kleine Premiere, da haben wir nämlich zusammen in einem Raum gespielt, und zwar in deiner Aufnahmezentrale in Karlsruhe. Weiß ich noch, haben wir zusammen an einem Computer mal gespielt und nicht über die Ferne. Ich glaube, ich durfte sogar auch mal kurz steuern.
Ja, du durftest mal mit meinem magischen Touchpad hier mal wirklich steuern. Und vielleicht nochmal direkt die Frage an dich, Christian. Wie hat sich das angefühlt, jetzt mal wirklich so aktiv beim Spielen zu sein und nicht nur immer die Chronik zu schreiben oder hier auf Millimeterpapier irgendwelche Karten zu zeichnen?
Ach, wunderbar. Also ich irgendwann spiele ich auch mal wieder selbst was, und da freue ich mich richtig drauf. Hier beim Podcast habe ich ja Maus- und Tastaturverbot, damit hier keine Störgeräusche reinkommen. Und deswegen, wenn ich mal die Geräte bedienen darf, ist das wundervoll. Ja, aber wir haben schon gesagt, es waren knapp über 13 Stunden. Mir persönlich kam das viel, viel weniger vor. Und das lag vielleicht daran, entweder habe ich unglaublich viel vergessen von dem Spiel, oder es war wirklich so spannend, dass die Zeit einfach wie im Flug verging. Ich kann es dir noch nicht sagen, aber vielleicht finden wir es heute im Laufe der Folge nochmal raus. Ja, aber um herauszufinden, was passiert ist, drehen wir die Zeit ein bisschen zurück, gehen noch ein bisschen weiter zurück als Mai 2022, gehen wir ins Jahr 96 zurück, als das Spiel rauskam. Und bevor ich das vergesse, wir hatten uns eine große Frage gestellt im Stream, und zwar: Ja, Clowns sind immer gruselig. Das können wir schon von Anfang an jetzt festhalten.
Absolut.
Und ich denke, mit diesen Worten gehen wir direkt mal so ein bisschen in die Geschichte zurück und der Wolfgang, der Geschichtenerzähler, startet mal in den 80ern, wo das Ganze seinen Anfang gefunden hat, oder?
Ja, genau. Wir sprechen ja heute über Baphomets Fluch und ich muss sagen, ich bin viel zu dumm, um dieses Wort Baphomet immer korrekt zu schreiben. Da ist ein P drin, da ist ein H. Und wenn ich jetzt in den vergangenen Tagen mal danach gegoogelt habe, um mir vielleicht noch ein bisschen mal ein paar Trivia-Facts irgendwie aus dem Internet zusammenzusuchen, ich habe es irgendwie immer falsch geschrieben. Deswegen finde ich den Titel Broken Sword auch viel, viel angenehmer als Baphomets Fluch.
Da, by the way, bin ich unglaublich entspannt, was da unsere Transcription draus macht. Also wir haben ja für jede Podcast-Folge so eine automatische, auf Deutsch Transkription, die unsere ganzen Worte hier in Text verfasst. Und manchmal, wenn ich wirklich bestimmte Stellen suche, gucke ich da rein und suche was. Und dann fällt mir auf, dass echt ein richtig großer Teil gut läuft. Und bei manchen Worten, da kommt ein Quatsch bei raus. Da muss die KI noch ein bisschen üben. Da bin ich schon gespannt, was bei Baphomet da so schreibtechnisch gemacht wird.
Ja, wir werden es bald herausfinden. Okay, aber ich nehme euch jetzt mal mit auf eine kleine geschichtliche Exkursion zurück in die, naja, eher in die 90er. Denn das Spiel, das kam 96 raus und ich finde die Geschichte ganz spannend, die jetzt hinter diesem Spiel steht, beziehungsweise die Geschichte von der Firma, die dieses Spiel gemacht hat. Die Firma, um die es hier geht, ist die Firma Revolution Software aus dem Vereinigten Königreich. Und die Geschichte von Revolution Software, die ist ganz eng verknüpft mit der Geschichte von Charles Cecil. Charles Cecil ist der Gründer oder einer der Gründer der Firma. Dieser Charles Cecil, der hat so Ende der 1980er Jahre bei Activision gearbeitet. Activision, richtig große Firma, kennt ihr vielleicht, weil die jetzt in der letzten Zeit mal ein bisschen in die Medien waren. Denn Microsoft möchte Activision gern kaufen zu so einem Wahnsinnspreis im hohen Milliarden-Segment. Und ich weiß gar nicht, wie aktuell die ganze Geschichte rechtlich aussieht. Es gab irgendwie Einspruch wegen Kartellbildung und zu viel Marktmacht etc. Aber das ist Activision, eine riesengroße Firma. Und Ende der 1980er Jahre hat dieser Charles Cecil die europäischen Entwicklungsstudios von Activision geleitet. Und ja, so Ende der 80er geht's Activision dann mal wirtschaftlich nicht mehr so richtig, richtig gut. Und der Charles Cecil, der überlegt sich, was soll er jetzt machen, wenn es der Firma nicht so gut geht. Das könnte für ihn natürlich jetzt auch erstmal negative Auswirkungen haben in Form von vielleicht keinen Job mehr. Und deswegen entscheidet er sich hier selber aktiv zu werden und nicht einfach nur abzuwarten, bis irgendwelche Tatsachen von Seiten Activision geschaffen werden. Und er entscheidet sich dafür, sich selbstständig zu machen. Zur damaligen Zeit, Ende der 80er, das sind Adventures richtig erfolgreich. Das ist ja so die große Blütezeit, Ende der 80er, Anfang der 90er. Viele großartige Titel, über die wir auch schon gesprochen haben, sind ja in diesem Zeitfragment so erschienen. Also Maniac Mansion natürlich oder Monkey Island 1 und viele, viele andere. Und Charles Cecil, der hat auch schon eigene Erfahrung, weil er bei seiner Zeit vor Activision bei einer Firma gearbeitet hat, und zwar bei Arctic Software. Und dort hat er auch Adventures entwickelt oder war involviert in die Entwicklung von Adventures. Und er überlegt sich so, ja, Adventures, das ist eine sichere Bank. Da gibt's viele Leute da draußen, die da gerne Geld dafür bezahlen und da viel Freude dran haben. Und deswegen lohnt es sich sicherlich, jetzt eine eigene Firma zu gründen und eigene Adventures zu entwickeln. Bevor er sich dann jetzt wirklich selbstständig macht, überlegt er sich auch mal, wie könnte ich jetzt so eigene Spiele auch vertreiben? Also man braucht immer einen Publisher. Und der bekannteste britische Publisher zu der Zeit ist Mirrorsoft. Mirrorsoft kennt ihr wahrscheinlich noch aus unserer Tetris-Folge. Denn Mirrorsoft hat sich Ende der 80er die Tetris-Rechte gesichert. Das war ja auch eine sehr interessante Geschichte. Also falls ihr die noch nicht kennt, hört euch da gern nochmal unseren Podcast an. Den verlinken wir natürlich. Und Mirrorsoft spricht mit dem Cecil und die sagen ihm, ja, also das ist eine coole Sache, Adventures, das ist echt, das ist ein großes Ding, die vertreiben wir für dich. Also entwickel ruhig mal irgendwelche Spiele und wir sind dann als Partner da für das ganze Publishing von deinen Spielen. Und das hört sich für den Charles Cecil erstmal gut an. Aber natürlich ist es nicht so einfach, ganz alleine ein neues Unternehmen zu gründen. Und deswegen schaut sich der Charles Cecil nach weiteren Leuten um, die auch mit ihm Lust hätten, gemeinsam so ein Unternehmen zu gründen. Und er findet drei weitere Leute. Die erste Person, die er findet, das ist der Tony Warriner. Der ist Programmierer und Designer und der Charles Cecil, der kennt ihn schon aus seiner vorherigen Tätigkeit bei Arctic Software. Der nächste, das ist David Sykes. David Sykes ist auch Programmierer und der ist ein Kollege vom Tony Warriner. Und der Tony Warriner, der bringt den einfach mit und sagt quasi, hey, der David ist ein guter Typ, hey, der ist richtig gut hier in der ganzen Programmiergeschichte. Den brauchen wir auf jeden Fall. Und last but not least wird auch noch die Norrin Carmody oder Charmody Teil von dieser Gründungstruppe. Die Norrin Charmody ist die Freundin von Charles Cecil und sie war vorher Produktmanagerin bei Sierra Online. Die vier, die gründen dann dieses Unternehmen, das heißt Revolution Software, das ist eine Limited, ja im Prinzip sowas ähnliches wie eine deutsche GmbH. Und die haben Startkapital von damals 20.000 Pfund. Das ist jetzt nicht richtig, richtig viel Geld. Aber die Geschichte zeigt, dass es erstmal ausreichend ist. Und sie machen sich jetzt dran, die Entwicklung zu starten. Sie entwickeln aber nicht direkt ein eigenes Spiel, sondern sie entwickeln erstmal eine eigene Engine. Und zwar das sogenannte Virtual Theater. Virtual Theater ist eine Adventure-Engine, die steht damals ein bisschen in Konkurrenz zu Scum von Lucasfilm bzw. von LucasArts und auch in Konkurrenz zu Sierra's Creative Interpreter. Das ist die Engine von Sierra. Und die Besonderheit von der Virtual Theater Engine ist die Möglichkeit, dass man so NPCs, also so Nichtspielercharaktere, dass man die mehr oder weniger sich natürlich und zufällig bewegen lassen kann. Dass es halt so nicht alles gescriptet ist und dass irgendeine Figur nicht immer nur von links nach rechts läuft und man sieht das, sondern dass das alles ein bisschen ja natürlicher und zufälliger erscheint und du als User oder als Spieler dann vielleicht auch ja, eine höhere Immersion irgendwo hast. Und Christian, du erzählst uns dann nachher noch ein bisschen was drüber, oder?
Genau, ich habe mich im Technikbereich so ein bisschen mit der Virtual Theater Engine beschäftigt und ja, da wird hier in dem Bereich damals schon so von KI gesprochen.
Ui.
Und, ja, künstliche Intelligenz ist ja aktuell in aller Munde, aber KI damals und KI heute ist nicht ganz das Gleiche. Und ja, natürlich war das damals schon was ganz Neues und was Besonderes, aber aus heutiger Sicht nicht ganz so die künstliche Intelligenz, die man erwarten würde.
Okay, da bin ich auf jeden Fall super gespannt. Als diese Engine fertig ist, macht sich Revolution Software dann dran, noch ein eigenes Spiel zu entwickeln. Und zwar das Spiel Lure of the Temptress. Das Spiel erscheint 1992. Dieses Spiel hat ein Fantasy-Setting und so die grobe Idee, die man damals hat, ist, man möchte einen ernsten Hintergrund haben, aber das Spiel selbst soll sich nicht so ernst nehmen. Also man möchte schon ein Setting haben, das irgendwie halbwegs seriös oder ernst ist, aber man möchte halt trotzdem auch Humor im Spiel haben. Das ist zwar jetzt nicht unser Thema heute, aber ich fand es ganz lustig. Der Name Lure of the Temptress übersetzt heißt das so viel wie die Verlockung der Verführerin. Das ist ein Name, der kam damals vom Publisher. Und lustigerweise hatte so das gar nicht so viel mit dem eigentlichen Spielkonzept zu tun. Und man hat dann damals noch ein bisschen verhandelt und hat quasi so rausgehandelt, so hey, wenn wir dabei jetzt diesen Namen haben möchten oder auf den Namen setzen möchten, dann müssen wir im Spiel jetzt noch ein bisschen was dazu bauen und noch ein bisschen was erweitern, damit das eigentliche Spiel auch zum Namen passt. Und da haben die damals, glaube ich, nochmal irgendwie 3-4 Monate mehr Zeit bekommen und auch nochmal ein bisschen mehr Budget. Und das war dann so eine Win-Win-Situation. Apropos Publisher, ich habe es ja vorhin gesagt, die hatten ja diesen Deal mit Mirrorsoft oder dieses Agreement mit Mirrorsoft, dass Mirrorsoft als Publisher die Spiele vertreibt. Mirrorsoft ging 1992 pleite. Und also die hatten damals, glaube ich, 89 diesen Tetris-Deal. Der lief nicht so hundertprozentig gut für die. 92 gingen sie pleite und Revolution Software hat dann damals geschaut, wer könnte uns jetzt das Spiel irgendwie vertreiben und publishen. Und da sind die damals an Virgin gekommen. Und Virgin hat das dann einfach übernommen, hat es veröffentlicht. Das Spiel selber, das hat sehr positive Bewertungen damals bekommen. Und seit 2003 ist es auch Freeware und ich verlinke euch das auch in den Shownotes. Das gibt's beispielsweise bei GOG, kann man sich umsonst runterladen. Christian, 92 kam das Spiel raus. Was kam denn da sonst noch raus? Ich glaube, 91 kam Monkey Island 2 raus.
Genau, das war jetzt auch das erste. Meistens spielst du ja auf Monkey Island an, aber das war, glaube ich, natürlich. Ende 91.
Ja.
Und 92 müsste dann bei LucasArts Indy 4 gewesen sein. Also in Indiana Jones and the Fate of Atlantis.
Ja.
Weiß ich gar nicht, ob das da so mit konkurriert hat richtig. Aber klar, wenn man versucht, so ein bisschen in dem Bereich sich zu bewegen, guckt man schon, was die Konkurrenz macht.
Ja, also ich habe es nicht gespielt. Hast du es gespielt, Allure of the Temptress?
Nee, sagt mir gar nichts. Also
nee, ich hab's auch nicht gespielt. Ich habe mir mal ein paar Screenshots angeschaut, jetzt so in der Recherche, aber nee, das habe ich nie gekappt. Nee, aber das nächste Spiel von Revolution Software, das habe ich gespielt. Und zwar kam das schon ein Jahr später raus, 93, quasi zeitgleich und in Konkurrenz zu Day of the Tentacle.
Genau. Alles Konkurrenz zu LucasArts natürlich.
Ja, ich meine, LucasArts war halt, also zumindest in meiner Wahrnehmung, der große Player damals. Und die anderen waren für mich damals alles Konkurrenten, obwohl es da auch gute Spiele gab. 93 erschien jedenfalls von Revolution Software Beneath a Steel Sky. Das war ein Science-Fiction, Schrägstrich dystopisches, Schrägstrich Cyberpunk-Adventure. Inspiriert wurde das nach eigener Aussage durch den Roman Necromancer von William Gibson. Und dieses Spiel, das hat auch relativ positive Bewertungen bekommen. Es gab hier wieder die Kombination von einer ernsten Story oder von einem ernsten Setting in Kombination mit Humor. Also quasi, da wurde so diese Idee von ihrem ersten Spiel weitergeführt. Und dieses Spiel ist mittlerweile auch Freeware. Das gibt's auch beispielsweise bei GOG. Und auch das verlinken wir euch, könnt ihr euch runterladen. Ich habe das vor vielen Jahren mal gespielt und ja, das hat mir ganz viel Spaß gemacht.
Sagt mir leider gar nichts, das Spiel muss ich mir auch mal runterladen. Aber generell, ja. Ich finde es immer faszinierend, sowas wie eine düstere Story mit Kombination zum Humor hinzukriegen.
Ja.
Braucht man auch eine gewisse Art von Kreativität und Fantasie.
Also zu diesem Spiel, zu diesem Beneath a Steel Sky, da kam auch letztes oder vorletztes Jahr oder dieses Jahr, puh. Also wir sind jetzt Ende Dezember, also da ist es schwierig manchmal für mich so das einzuordnen. Aber da gab es auf jeden Fall nochmal viele Jahre später eine Fortsetzung, die heißt Beyond a Steel Sky. Die habe ich aber nicht gespielt. Aber die soll, glaube ich, auch ganz gut sein, auch von dem Setting wieder da anknüpfen. Ja. Okay, also das kam 93 raus und war auch ganz erfolgreich. Und dann hat man sich überlegt, hey, was machen wir als nächstes? Und das nächste Spiel, genau über das sprechen wir heute. Denn spannend ist jetzt, wie es zu diesem Spiel kam oder wie es zu der Grundidee und dem Setting von Baphomets Fluch kam. Denn kurz vor der Veröffentlichung von Beneath a Steel Sky, da treffen sich jetzt der Charles Cecil, die Noreen Carmody und Sean Brennan zum Abendessen. Sean Brennan, der ist zu dem Zeitpunkt der stellvertretende Geschäftsführer von Virgin Interactive Entertainment, also vom Publisher. Und wenn man das alles ein bisschen genauer wissen möchte, da verlinke ich euch ein Video, denn der Charles Cecil, der hat vor ein paar Jahren einen Vortrag gehalten, so ein Classic Game Postmortem auf der, die Game Developers Conference, glaube ich. Da erzählt er, ich glaube, 70 Minuten lang die Geschichte von diesem Spiel, wie das entstanden ist und so. Und das ist übrigens echt richtig cool zum Anschauen. Der Charles Cecil, der erzählt das auch mit viel Humor. Das ist ein lustiger Kerl und der erzählt auch diese Anekdote. Die waren da beim Abendessen und haben da auch schön was getrunken und haben gesagt, ja, hey, das erste Spiel war erfolgreich, das zweite Spiel, das wird sicherlich auch super erfolgreich. Wir müssen uns mal drüber Gedanken machen, was soll denn das nächste, unser drittes Spiel hier von Revolution Software, in welche Richtung soll es gehen? Und der Charles Cecil, der hatte da schon wirklich ganz konkrete Vorstellungen. Er sagt, ja, also klar, Adventure, ich hätte gern was so im ägyptischen Style irgendwo. Also ich finde Hieroglyphen total cool und spannend und so dieses ganze ägyptische Setting, da möchte ich gern Adventure ja ansiedeln. Und es ist überliefert, dass der Sean Brennan dann gesagt hat, nee, auf gar keinen Fall, sowas geht gar nicht, das kauft niemand, das interessiert niemand, das ist quasi Kassengift. Also bei einem Film wäre es ein Kassengift, beim Spiel wäre es ein Ladenhüter wahrscheinlich. Und der Cecil, der knickt da wohl relativ schnell ein und hat da wohl auch so ein Einsehen und sagt sich dann wohl auch, naja, okay, wenn das jetzt gar nicht vermarktbar ist, dann, na, ich finde Hieroglyphen trotzdem richtig gut. Dann merke ich mir das halt mal vielleicht für später. Das sagt er übrigens auf diesem Video, das ich euch verlinke, in diesem Talk, sagt er das auch, dass er die Idee mit den Hieroglyphen eigentlich immer noch ganz gut findet. Aber es wird dann halt ein bisschen überlegt und der Brennan, der sagt, hey, kennst du eigentlich das Buch von Umberto Eco, das Verkölsche Pendel? Kennst du das? Christian, kennst du das Verkölsche Pendel? Oder vielleicht spricht man es auch ein bisschen anders aus. Also
du musst es mit ein bisschen französischem Akzent natürlich aussprechen.
Okay, Verkölsche Pendel? Pendel?
Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich habe das Buch nicht gelesen. Ich glaube, wir hatten schon mal über Umberto Eco gesprochen, habe ich ja gesagt. Ich habe einmal angefangen, ein Buch von ihm zu lesen, und zwar Der Name der Rose.
Tolles
Buch. Und habe gemerkt, dass Umberto Eco unglaublich schwere Kost ist, wie ich finde. Und ja, ich weiß nicht, so richtig geht es nicht an mich ran. Deswegen, es tut mir leid, aber ich habe es leider nicht gelesen.
Also, da kann ich mal einen ganz kleinen Exkurs machen zum Foucault'schen Pendel. Also, ich werde in meinem Leben wahrscheinlich nicht mehr in der Lage sein, solche Namen korrekt auszusprechen. Deswegen, sorry dafür. Dieses Buch, ich habe das gelesen und ich finde es auch super. Ich habe aber, glaube ich, mindestens 10 oder 15 Mal versucht, dieses Buch zu lesen, bis ich irgendwann an dem Punkt war, wo ich es dann gemacht habe. Denn Umberto Eco, der hat schon eine sehr eigene Art, Bücher zu schreiben. Der liebt es, glaube ich, auch sehr lange Sätze zu schreiben, die teilweise sehr komplex sind. Ich habe es einmal geschafft, dieses Buch zu lesen. Ich fand es super. Das ist ein Buch über Verschwörungstheorien und über die Tempelritter. Und da wird ganz viel miteinander verquirlt. Wenn ihr das Buch noch nicht kennt, dann versucht es doch mal zu lesen. Es gibt auch eine Hörbuchversion, die habe ich auch gehört. Die fand ich damals auch ganz cool. Die ist leichter bekömmlich als das Buch. Denn bei der Hörbuchversion, die kann man sich halt einfach anhören. Ich weiß nicht, ob sie heute noch irgendwo zu kaufen gibt. Die hatte ich damals auf CD und zwar nicht auf MP3 CD. Das war so ein CD-Set, aber das ist auch schon lange her.
Ja, aber wir bieten hier auch noch ein bisschen Service. Man kann das Hörspiel auch runterladen noch. Man kann es auch an verschiedenen Stellen kaufen. Es gibt aber auch Ausschnitte davon und teilweise mit ein bisschen Animation auch auf YouTube.
Okay.
Und
also dann ist es ja cool.
Da kann man, das ist unter der Kategorie Geschichten zum Einschlafen. Also das nicht böse gemeint, aber es ist auch so ein bisschen das, an was mich erinnert. Also es ist sehr schwere Kost und man kann sehr gut dazu einschlafen. Ich weiß aber nicht, wie lange man dann braucht, um es wirklich komplett zu hören.
Also ich habe das Buch gelesen und ich habe das Hörbuch habe ich damals auf Reisen halt gehört im Zug immer. Naja, auf jeden Fall der Brennan, der schlägt vor, dass der Cecil mal das Verkölsche Pendel mal lesen soll, weil Brennan glaubt, das ist eine gute Inspiration für eine Geschichte. Und genau das passiert dann auch. Der Cecil, der besorgt sich das Buch, er schläft wahrscheinlich nicht dabei ein. Er schafft es, das Buch durchzulesen und er findet es spannend. Und was da, glaube ich, jetzt spannend und interessant ist, wir sind Anfang der 90er. Dan Brown hat noch keine Bücher über Verschwörungen und Tempelritter geschrieben. Der Nicolas Cage, der hat auch noch keine Tempelrittergeheimnisse in großen Hollywood-Produktionen irgendwie entdeckt. Und ich glaube, das ist super, super spannend. Denn heute, glaube ich, ist so die Tempelritter echt so ein abgedroschenes Ding. Das kannst du irgendwie gar nicht mehr hören, wenn da jetzt jemand mit einer neuen Story ankommt, wo irgendwie die Tempelritter mitspielen. So tausendmal gehört. Ja, das
stimmt wirklich. Wenn ich an Dan Brown denke, dann da habe ich die Tempelritter und die Illuminaten habe ich direkt im Kopf mit den ganzen Büchern, die er geschrieben hat. Das war ja so ein Dauerbrenner und Dauerthema. Und das sind auch, die Bücher habe ich auch damals alle gelesen, als sie rauskamen. Na, deswegen klar. Ist das Thema wahrscheinlich auch noch so präsent.
Ja, ganz genau. Auf jeden Fall, das hier passiert davor. Und deswegen finde ich spannend und deswegen finde ich auch, dass es wichtig ist, das im Kopf zu haben. Man kennt schon die Tempelritter, man hat davon schon mal gehört, aber es ist halt noch nicht so ausgelutscht. Und ja, die Geschichte von Barthomets Fluch ist ganz stark inspiriert aus diesem Buch vom Verkölschen Pendel. Es gibt noch andere Inspirationsquellen aus diesem ganzen großen Bereich von Verschwörungen und Tempelrittern. Das Skript wird dann hauptsächlich von Charles Cecil geschrieben. Er bekommt Unterstützung von Dave Cummings, der hilft ihm bei vielen von den Dialogen. Ansonsten holen sie sich noch Unterstützung für das Spiel von Barrington Fellang. Das ist ein Musiker, der hauptsächlich Musik für Filmproduktionen gemacht hat. Der hat die Musik gemacht. Ich finde die Musik echt cool und stimmungsvoll. Barrington Fellang, der ist 2019 schon gestorben. Und ansonsten, was ich auch spannend fand, wenn man das Spiel spielt, ich glaube, eine Sache, die direkt auffällt, ist die Grafik. Denn die ist so, ja, die erinnert ein bisschen an einen Zeichentrickfilm, oder?
Ja, die ist so, hat eine ganz eigene Art von Grafik. Also die Charaktere, ich finde sie sehr farbenfroh. Und die sind sehr, wie soll man sagen, sehr, sehr detailtreu, würde ich sagen. Also sind sehr, sehr stark animiert, besonders die Zwischensequenzen, wenn die Personen groß dargestellt werden. Das erinnert mich sehr stark an Comics.
Ja.
Also und, da sind die Pixel auch nicht erkennbar. Man sagt ja immer, sozusagen bei dem normalen Spiel würde ich schon sagen, können wir von groben Pixeln sprechen, aber wenn so die Zwischensequenzen kommen und die auch im Intro, das, was da dargestellt wird, das erinnert ganz, ganz stark an Comics aus den 90ern.
Ja, also was ich hier spannend finde, ist, die ganzen Hintergrundgrafiken und so, die sind alle handgezeichnet auf Papier, die werden dann eingescannt, die werden am Computer dann mit Photoshop koloriert und nachbearbeitet. Und für die ganzen Animationen, und die finde ich richtig, richtig stark, ich habe mir jetzt in der Vorbereitung nochmal einige von unseren alten Videos angeschaut, also von unseren Twitch-Videos, in denen wir das Spiel gespielt haben. Es ist schon echt liebevoll gemacht. Wenn man das mit anderen Adventures vergleicht, die dann mit den Animationen eher so ein bisschen hölzern sind, da gibt es jetzt wirklich für jedes kleine Ding eine eigene Animation und ich finde die super. Und verantwortlich für die Animation und auch für viele von den Grafiken, die im Spiel vorhanden sind, das sind halt richtige Animateure. Und ich meine es nicht die Jungs und Mädels von Mallorca, die dann irgendwie am Pool
am Dancen sind. Aber das Wort in dem Zusammenhang zu benutzen ist... Das ist grandios.
Vielleicht ist es auch das falsche Wort. Lass mich mal, ich schneide es natürlich raus. Verantwortlich dafür sind Animationsprofis und zwar Leute aus der Zeichentrickfilmindustrie. Und ich habe gelesen, dass man sich Leute geholt hat, die früher in den Studios von Don Bluth gearbeitet haben. Don Bluth ist auch ein großer Animations- oder Zeichentrickfilmproduzent, so jetzt nicht ganz so groß wie Disney, aber von dem ist zum Beispiel In einem Land vor unserer Zeit, kennst du den noch?
Ach, wundervoll, mit dem kleinen
Little Dinos. Genau. Und das ist von Don Bluth oder von dem Studio von ihm. Und Leute, die da gearbeitet haben und auch an solchen tollen Trickfilmen gearbeitet haben, die haben jetzt einfach mal ihr Wissen genommen und ihre ganzen Skills zusammengetragen und Animationen und Grafiken für Baphomets Fluch gemacht. Und ich finde, dass man das einfach sieht.
Sehr, sehr schön. Wieder mal eine wundervolle Zusammenfassung der Geschichte.
Ja, Christian, bevor wir uns jetzt wirklich in die Story reinstürzen und mal drüber sprechen, was da eigentlich genau passiert in dem Spiel, würde mich vorab nochmal was anderes interessieren. Wie hat denn das Spiel so generell auf dich gewirkt? Also die Inszenierung vom Spiel. Wir haben schon ganz kurz über die Grafik gesprochen. Wir haben in der letzten Zeit ja viele Spiele von LucasArts und Lucasfilm gespielt, die alle schon irgendwie so dieses Lucas-Feeling vielleicht auch irgendwie haben, wenn man mal vom einen oder anderen Ausreißer absieht. Mich würde interessieren, wie fühlt sich Baphomets Fluch für dich an?
Ja, da willst du mir jetzt mein Fazit vom Ende schon so ein bisschen in die Mitte quetschen.
Nein, aber das ist
vollkommen in Ordnung. Ich lasse mich gern von dir hier in die Ecke drängen. Ja, wie ist es? Also die Steuerung, die habe ich ja Gott sei Dank komplett dir überlassen. Da müssen wir gleich nochmal in der Technik-Ecke ein bisschen drauf eingehen. Ansonsten die Grafik, die fand ich sehr, sehr, sehr gut. Insgesamt, wie du es gesagt hast, die ist mit sehr viel Liebe gemacht. Besonders das Intro, die Cutscenes, so alles, was so zwischendurch kam, das hat einen sehr starken Comic-Charakter. Das könnte man sich auch locker so im Fernsehen anschauen.
Absolut.
Das Spiel selbst, da hatte ich so das Gefühl, manche Szenen waren sehr detailreich und sehr schön gemacht. An manchen anderen Stellen, die haben so ein bisschen eine Nebenrolle gespielt. Da war nicht ganz so viel Liebe drin. Also es war zumindest so mein persönlicher Eindruck.
Ja.
Und die Dialoge, die waren sehr, sehr ausführlich. Ich glaube, es war sehr viel Text und ob der jetzt sinnvoll war oder nicht, kann ich gar nicht mehr so genau sagen nach der Zeit. Ob das jetzt alles eine Rolle für das Spiel gespielt hat oder nicht, ich weiß noch, von der Steuerung war es immer so, dass man die Dialoge führen konnte, indem man kleine Symbole geklickt hat. Das heißt, es waren ja keine, bei LucasArts sind es ja meistens so Textzeilen, die man angibt. Und hier waren die Dialoge ja einfach kleine, wie war es denn, so kleine Icons, kleine Symbole. Also man hat mit jemandem gesprochen und hatte dann irgendwie 3, 4, 5 verschiedene Möglichkeiten, einen Dialog weiterzuführen. Man wusste aber nicht genau, um was es geht. Und ich habe mir auch im Nachhinein unsere Aufzeichnung nochmal angeguckt und habe gesehen, man hat sich mit einer Frau unterhalten und da war dann so ein kleines Symbol von einem Mann und von einer Frau und von einem Clown und von einem Sektglas. Und da hat man draufgeklickt und da hat sich das Gespräch irgendwie weiterentwickelt. Und auf der einen Seite fand ich das anders und total cool. Es war aber auch manchmal ein bisschen verwirrend. Und die Dialoge gingen dann immer weiter und weiter und weiter. Und man wusste nicht so richtig, wo es hingeht. Und deswegen, also so das Gesamtpaket in der Hinsicht, für mich vollkommen in Ordnung. An manchen Stellen hat es mir ein kleines bisschen zu lang gedauert, so vom Gefühl her. Die Szenen waren oft so ein bisschen aufgebläht, haben aber gar nicht so sehr zum Spielgeschehen beigetragen.
Ja.
Ja, so mein Eindruck zu dem Gesamtsetting. Aber wie gesagt, positiv, auf jeden Fall die Grafik und die Dialoge sehr liebevoll. Wir haben es ja auch auf der englischen Version gespielt mit den deutschen Texten. Ich habe auch nochmal gesehen, wir haben einige Kommentare danach bekommen, dass die deutsche Übersetzung extrem gut sein soll und dass sich das auch gelohnt hätte, die zu nutzen. Und wir hatten uns ja damals absichtlich für die englische entschieden, um da gewisse Feinheiten noch zu haben, die sonst manchmal in der Übersetzung verloren gehen. Ist wohl bei dem Spiel nicht so.
Ja, das kann ich bestätigen. Ich habe mir da auch noch mal ein paar Sachen durchgelesen und habe gelesen, dass es wirklich eine sehr, sehr, sehr gute deutsche Übersetzung sein soll. An manchen Stellen habe ich sogar gelesen, dass sie teilweise besser sein soll als das englische Original. Und ich habe mir ein paar Videos angeschaut mit der deutschen Version und fand das, was ich gesehen habe, auch echt super. Ich meine, manchmal steckst du halt vorher nicht drin. Also es gibt halt auch genügend Übersetzungen, wo dann die deutsche Version nicht so mega gut übersetzt ist. Deswegen finde ich es ja immer schön, die Spiele im Original zu spielen. Aber ja, vielleicht, wenn man das nächste Mal Baphomets Fluch einspielt, dann kann man es ja auf Deutsch spielen.
Ja, ich glaube, es ist immer, gerade bei Übersetzungen, da spielt die Personalie so eine große Rolle. Wer übersetzt das Ganze? Wie viel Gefühl hat er für die Spiele? Wie viel Gefühl hat er für die Sprache? Wie gut spricht er die Sprachen alle? Und ja, wir beschäftigen uns ja beide recht häufig mit Sprache, mit der eigenen, aber auch mit der Fremdsprache. Und da merkt man ja schon, was zwischen Sprachen alles verloren gehen kann.
Ja, also ich meine, das ist ja wie bei Monkey Island. Das neue Monkey Island, also Return to Monkey Island, das haben wir ja auch auf Englisch gespielt neulich. Was die deutsche Version noch nicht gab, die deutsche Talkie-Version. Und die ist jetzt mittlerweile auch auf dem Markt. Und ich habe auch schon gehört, dass die richtig gut sein soll. Und das motiviert mich jetzt auch, das Spiel ja irgendwann noch mal auf Deutsch durchzuspielen, um da vielleicht auch noch mal ein paar neue Gags irgendwo mitzunehmen. Ansonsten, ich fand das Game von der Inszenierung her echt richtig filmhaft. Also wenn man sich schon das Intro anschaut, mit der Musik, wie das dann so anfängt und die ganzen Animationen. Also auf mich hat das schon gewirkt wie, ich will das nicht sagen, wie ein interaktiver Film. Ja, aber das fand ich schon richtig, richtig cool. Und grafisch, du merkst schon, dass die Leute halt richtig was auf dem Kasten hatten. Fand ich es auch echt, echt richtig gut. Die Dialoge, die du angesprochen hast, ich fand die echt cool, weil in vielen Dialogen war halt auch richtig viel Wortwitz drin. Halt auch manche so 90er-Jahre-Gags, die heute echt gar nicht mehr bringen kannst. Also waren auch so ein paar sexistische Sprüche drin, die waren in den 90ern halt echt lustig. Aber jetzt beim Spielen oder auch beim Rewatch jetzt von dem Video, habe ich bei manchen Stellen halt auch gedacht, puiuiuiuiui.
Ja, eventuell liegt es bei mir auch daran, dass ich so eine ganz leichte Aversion gegen so einen gestellten französischen Akzent habe, weil ich damals in der Schule in Französisch so schlechte Erfahrungen gemacht habe.
Ja.
Und wenn dann dauernd dieses französische Gesäusel kommt, dass ich dann instinktiv abschalte, auch nach Jahren noch.
Ja, das ist übrigens eine Sache, keine Ahnung, könnten wir auch später bei den Trivia Facts bringen, was die Übersetzung angeht. Ist mir beim Spielen gar nicht aufgefallen, aber die Protagonistin, unsere französische Protagonistin, die spricht ja Englisch mit einem Fake-Akzent von die Französisch, aber nicht alle Franzosen im Spiel haben französischen Akzent, das ist auch nicht ganz konsistent und im Deutschen, in der deutschen Übersetzung hat man es wohl konsequent weggelassen.
Das ist auch ganz schön, ja.
Naja, Aber gut, Christian, dann lass uns doch mal in die Story mal reinspringen und mal so ganz grob mal durchgehen. Also wir werden die Geschichte von Bassomets Fluch jetzt nicht eins zu eins nacherzählen, aus zwei Gründen. Zum einen würde zu lang dauern.
Genau, ich wollte gerade sagen, jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht, weil eigentlich habe ich mir jetzt hier auf 13 Stunden Podcast eingerichtet, damit wir nochmal nacherzählen, wie lange wir wirklich gebraucht haben, um die Rätsel nicht zu entschlüsseln.
Ja.
Da gab es ja ein paar richtig fiese Rätsel.
Die gab's. Ich meine, hey, das ist eine gute Idee. Die können wir uns mal aufs Backlog schicken. Wenn ihr da Interesse habt, dann meldet euch gern bei uns. Wäre es mal spannend, wenn wir mal so ein Adventure als Hörspiel aufbereiten, dass ihr euch mal anhören könnt, wie Christian und ich da am Verzweifeln sind.
Ich bin super gespannt, wie der Wolfgang seinen französischen Akzent nachmacht.
Solange es so schön hat geprickelt in meine Bauchnabel, ist
genau das
eine
so,
schöne
ja.
Sache. Genau. Nee, wir, wie gesagt, aus Zeitgründen erzählen wir euch natürlich nicht die ganze Story und es gibt da draußen sicherlich noch Leute, die das Spiel noch nie gespielt haben. Da wollen wir auch nicht alles verraten, wobei...
Nein, wir wollen überhaupt nicht spoilern hier. Also erstmal ist ja ganz wichtig, das Spiel ist FSK 12. Ja, ja. Also so richtig brutal ist es nicht, aber natürlich, man kann sterben.
Ja.
Eins der wichtigsten Fragen, weil also ihr müsst wissen, bevor wir ein Spiel anfangen zu spielen, ist die allererste Frage von Wolfgang, kann man bei dem Spiel sterben? Und da müssen wir bei dem Spiel ganz klar sagen, ja, kann man.
Sind wir auch.
Genau, also wir sagen jetzt natürlich nicht wo, aber so ganz grob kann man sagen, wenn man an einer Stelle nach links läuft, ist man einfach tot. Und wenn man nach rechts läuft, geht's weiter. Das ist so eine ganz klare 50-50 Chance.
Ja, ich glaube, apropos sterben, ich glaube, es gab so vier Stellen im Spiel, wo man sterben kann, wo wir auch gestorben sind.
Das dürfen wir jetzt nicht sagen, aber also so als Tipp, wenn jemand das Spiel spielt, so also ab und zu ein Safe-Game ist ja schon ganz sinnvoll.
Aber ich glaube, wir hatten auch Glück und haben nie richtig viel verloren. Also es gibt da halt kein so Autosave oder so wie bei anderen Spielen heutzutage, wo du dann halt direkt eine Minute nur Spiel verloren hast. Wenn du da Pech hast, ist dann halt irgendwie eine Stunde weg oder mehr.
Ja, nee, sowas gab es damals noch nicht und ist auch in der Version, die wir gespielt haben, nicht drin. Aber ich glaube, wir wussten von Anfang an, dass das möglich ist und haben dann einfach mal regelmäßig hast du den Speichern-Knopf gedrückt. Deswegen hat das schon ganz gut gepasst.
Ja, genau. Also seit Indiana Jones 4 schaue ich ja immer, ob man sterben kann und falls ja, speichere ich es.
Das ist mittlerweile so ein Running Gag geworden bei uns.
Ja, ja. Aber gut, Christian, wie fängt denn das Spiel an? Wir sind in Paris, also das Spiel beginnt in Paris und ein Großteil der Handlung spielt auch in Paris.
Genau.
In der Stadt der Liebe.
Ja, das Spiel beginnt mit so einem kleinen Intro. In dem Intro sieht man, wie ein, würde ich sagen, relativ gut aussehender Mann, das ist der Anwalt George Stobbart. Ich habe ihn auch Superheld getauft. So ein typischer Amerikaner, der irgendwie in ein anderes Land kommt und von sich selbst, glaube ich, behaupten würde, er ist der Allergrößte. Und
er macht Amerikaner. Halt Urlaub. Er ist halt Amerikaner.
Das hast du jetzt gesagt, ja. Auf jeden Fall macht er Urlaub in Paris und sitzt in so einem Café und schlürft da schön seinen Café au lait. Und plötzlich geht ein Clown an ihm vorbei und geht in das Café rein. Und dann hat er wahrscheinlich dasselbe gedacht wie der Wolfgang, alle Clowns sind böse. Ja, plötzlich rennt der Clown aus dem Café wieder raus und dann gibt es in dem Café eine Explosion. Und natürlich, welchen Gedanken hat der George als erstes?
Der Clown war es.
Ja, ganz klar. Es war nicht der Gärtner in dem Fall, es war der Clown. Ja, und dann guckt er halt so ein bisschen sich um. Das Café ist komplett zerstört. Er sieht, dass da ein Gast auf dem Boden liegt, wahrscheinlich nicht mehr am Leben bei dem Schlag, den es getan hat. Mhm. Und dann ist George, dem aka Superheld, absolut klar, ich muss hier ermitteln. Ich bin hier ein Anwalt und ich komme aus Amerika. Ich habe schon ganz viele FBI-Filme gesehen und ich muss loslegen und muss herausfinden, was hier passiert ist und wer verdammt war dieser Clown.
Also an der Stelle vielleicht, das ist auch irgendwie schon auf der einen Seite so was Nachvollziehbares, vielleicht auch so eine Situation, wo jedem von uns irgendwie passieren könnte. Du bist im Café und es gibt einen Anschlag. Leider zeigt ja auch die Realität, dass sowas vorkommt. Also da kann man sich vielleicht schon reinversetzen, dass das so eine Situation existieren könnte. Aber dass dann unser George, der als Tourist in Frankreich ist und auch kein Französisch spricht, auf einmal die Mission hat, diesen Attentäter zu schnappen, um ihn quasi vor Gericht zu stellen, das finde ich schon mega beeindruckend, dass in diesem Kerl so ein starker Gerechtigkeitssinn verankert sein muss, dass es für ihn gar keine Option wäre zu sagen, hey, die französische oder die Pariser Polizei, die macht das schon. Nein, 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 nein. Leute, seid froh, dass der George hier ist, denn der zeigt euch jetzt mal, wie es geht.
Ja, der bricht seinen Urlaub sofort ab und da hast du nämlich recht, es ist wie so eine Art Film, der dann spielt, also ein typischer amerikanischer Film eigentlich. Und der zieht dann erstmal los und guckt, ob er herausfindet, was dann so passiert ist. Ja, und geht dann auf die Suche, unterhält sich mit Leuten, die er da getroffen hat, geht zu verschiedenen Bauarbeitern, spricht mit der Polizei. Und auf der Suche lernt er eine Dame kennen, die Nicole Collard. Und das ist eine Journalistin, die natürlich auch wahrscheinlich wissen will, was da passiert ist. Ich vermute mal für ihre Arbeit, aber auch für sie persönlich, die wohnt da in der Nähe.
Ja, es ist sogar noch ein bisschen interessanter, Christian. Die war nämlich auf dem Weg zu dem Café und sie wollte den Mann interviewen, der gestorben ist.
Ah, okay, siehst du, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Das sind die Details, die mir anscheinend verloren gegangen sind, wie ich am Anfang gesagt habe.
Deswegen sind wir ein gutes Team, mein Freund. Deswegen sind wir ein gutes Team.
Ja, auf jeden Fall sind die dann auch ein Team, also der George und die Nicole. Ich habe die ganze Zeit so das Gefühl gehabt, bei denen prickelt so ein bisschen, weil die echt gerne und viel Zeit miteinander verbringen und dann schön auch bei der Nicole zu Hause mal auf der Couch sitzen und wahrscheinlich auch ein Käffchen schlürfen. Ja, und die haben dann zusammen den Plan, das Verbrechen aufzuklären und machen sich dann, wahrscheinlich ohne, dass sie die gleiche Sprache sprechen, gemeinsam heran, das Rätsel zu lösen.
Und ja, also die Nicole, die spricht ja Englisch mit diesem starken französischen Akzent. Ich meine, das ist auch mega unrealistisch. Ich war ja in Frankreich im Urlaub, ich habe diese Radtour gemacht nach Paris und ich habe da eigentlich nur irgendwelche Touristen getroffen, die Englisch gesprochen haben, aber halt keine Native Franzosen.
Habe ich auch noch nie gehört, dass Franzosen freiwillig im eigenen Land Englisch sprechen, ohne da jetzt fies zu werden, aber...
Ich mein's auch wirklich nicht fies, aber das ist schon krass. Ich war letztes Jahr auch, habe großen Urlaub in Frankreich gemacht und da war es teilweise wirklich schwierig, irgendwie mit meinem Englisch durchzukommen mit meinen drei französischen Wörtern. Naja, aber die beiden, die sind dann so unser Team. Wir steuern als Spieler den George Stobart und die Nicole Collard.
Wie man spricht, mal Französisch ist dann Collard.
Die Nicole Collard, die ist Journalistin, die treffen wir immer wieder und die ist ein bisschen so unser Sparring-Partner. Also wenn wir irgendwie neue Erkenntnisse haben, dann diskutieren wir sie mit der Nicole, um dann ein Stückchen weiterzukommen.
Genau, und da gibt es auch so eine kleine coole Sache, weil du vorhin gesagt hast, die Steuerung, das fand ich an dem Spiel beeindruckend, weil das hatte ich noch nie gesehen. Immer wenn man die Nicole kontaktieren will, muss man aus seinem eigenen Inventar einen Briefumschlag herausholen, wo der George auf die Rückseite des Briefumschlags immer verschiedene Sachen draufkritzelt. Und unter anderem hat er da die Telefonnummer von der Nicole draufgekritzelt. Das heißt, wenn man Kontakt zu Nicole will, muss man entweder nach Paris fliegen oder fahren und dann zu ihr nach Hause gehen. Oder man kann diesen Briefumschlag rausholen, diese gekritzelte Nummer anklicken und dann ruft er sie an. Direkt, ja, und kann mit ihr kurz sprechen. Und da war es dann immer so, wenn er bei ihr war, war das alles sehr herzlich und sie haben sich gut unterhalten. Wenn er sie angerufen hat, hat sie immer nur gefragt, ja, was ist denn? War so ein bisschen abweisend.
Ja, die war ein bisschen genervt.
Von Anfang bis Ende nicht verstanden, warum dieses Verhältnis so ein bisschen zwiespältig war, aber hast du es verstanden, was da los war zwischen den beiden?
Ich habe es nicht verstanden, nee.
Gut, das freut mich.
Naja, was man vielleicht dazu sagen kann, ist noch, wir haben einen Mann und eine Frau als Protagonist in dem Spiel und die Idee war, dass man damit halt Männer und Frauen als Zielgruppe anspricht, denn es ist halt bewiesen, dass wenn man weibliche Figuren in Spielen hat, dass dann halt auch Frauen sich eher mit so einem Spiel auch identifizieren und das auch spielen. Und was man halt noch wollte, man hat den Amerikaner, den George, und man hat diese Französin, die Nicole. Und damit hat man dann versucht, halt den amerikanischen und den europäischen Markt halt quasi zu bedienen, um halt zu zeigen, hey, guckt mal, wir haben hier so diese amerikanische Komponente drin und hey, das Spiel spielt zu einem großen Teil in Europa und wir haben hier eine europäische oder eine französische Figur drin. Das war halt so die Idee, die man hatte mit den zwei Figuren.
Genau. Auf jeden Fall sind die, wie gesagt, die Nicole ist meistens dann in Frankreich geblieben und der George, der ist dann so ein bisschen rumgereist auch zwischendurch. Also der erste Teil spielt komplett in Paris. Dann ist er von Paris ist er nach Irland gereist, nach Loch Mane. Da ist er dann in so einen Pub gegangen und hat sich auch da mit den Leuten unterhalten und ja, gab es auch verschiedene Rätsel, die er da gelöst hat. Und dann ist er wieder zurück nach Frankreich, immer mit dem Flieger. Dann ist er von Frankreich wieder nach Spanien geflogen, hat da versucht, Sachen rauszufinden. Dann ist er wieder zurück nach Paris, hat natürlich der Nicole erstmal alles erzählt, was er erlebt hat. Dann ist er nach Syrien geflogen, nach Marib. Von Syrien ist er dann natürlich wieder zurück nach Paris, ist dann wieder nach Spanien geflogen. Also das war so ein richtiger, natürlich so ein typischer Urlaubstrip. Ja? Also der Amerikaner, der fliegt nach Paris in Urlaub und macht sich dann erstmal los durch die Welt. Und bevor wir zu dem zum Rest kommen, wo er noch hingeflogen ist, haben sie dann zwischendurch rausgefunden, was denn eigentlich hinter der Explosion steckt. Und zwar war das ein alter Geheimbund. Und ich hatte rausgefunden, das war der Geheimbund der Assassinen. Und Wolfgang, du hast da rausgefunden, wie die Assassinen eigentlich wirklich heißen.
Ja, und ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit, dass ich das folgende Wort komplett falsch ausspreche, liegt bei ungefähr 100%. Also ich versuch's jetzt einfach mal. Diese Assassinen, die waren auch bekannt als die Hashsahins. Ja, ich glaube, das war sogar fast richtig ausgesprochen.
Ja, das hört sich gut an auf jeden Fall. Also so besser hätte ich es auch nicht hinbekommen. Ich hatte diesen Namen gelesen und dachte mir, Halleluja.
Ja, kannst du uns über die was erzählen, Christian? Über diese
ich hatte mal nachgeguckt und das ist jetzt gar nicht so sehr aufs Spiel bezogen, sondern so ein bisschen aus der Realität. Es war damals eine islamische Glaubensgemeinschaft, die im 11. und 12. Jahrhundert in Persien und Syrien aktiv war. Und die Assassinen, die waren halt berüchtigt für so skrupellose Methoden und haben dann ja ihren Glauben da durchgesetzt und waren die meistgefürchtetste Gruppe in der islamischen Welt zu dieser Zeit. Ja, das haben wir haben vorhin schon mal über die Bücher vom Dan Brown gesprochen, da spielen die auch immer eine Rolle. Da gibt's dann noch so einzelne Assassinen, die übrig geblieben sind in der Neuzeit und dann auch mit ihren Methoden damals bestimmte Verbrechen wie so eine Art Ninja durchführen. Aber sehr skrupellos sind. Und ja, da gab es halt damals diesen Geheimbund, der hinter dieser Explosion steckt und damit natürlich was bewirken wollte.
Genau, und dieser Geheimbund, der ist auch ein bisschen inspiriert natürlich, haben wir ja vorhin schon gesagt, durch das Buch von Umberto Eco. Und zwar geht es um die Templer oder um den Templerorden. Und jetzt war ich das Ganze so ein kleines bisschen von der Historie ab, also von der echten Historie, denn in diesem Spiel möchten diese Templer einen Dämon namens Baphomet, daher auch der Titel der deutschen Version, den möchten die beschwören mit irgendeinem Ritual und wenn sie das erfolgreich gemacht haben, dann gibt es denen die große Macht, um die Welt zu beherrschen. Zu dem Zeitpunkt wissen wir das aber noch nicht. Aber was man schon relativ früh im Spiel erfährt, ist ein bisschen Background über die Templer. Und die Templer oder der Templerorden, die sind auch bekannt als die Ritter des Tempels. Das war so ein katholischer Ritterorden aus dem 12. Jahrhundert. Und gegründet wurden die, ich sag mal, so im Kontext von den Kreuzzügen, die damals nach Jerusalem rüber sind. Da gab es ja, glaube ich, 3 Kreuzzüge, 3 große. Aber nagelt mich da bitte nicht drauf fest. Da wurden die gegründet und diese Tempelritter, das war so eine Mischung aus auf der einen Seite Ritter, also so Fighter, und auf der anderen Seite waren das halt aber auch so mega gläubige Leute, also irgendwelche, Priester oder so. Also in so einem coolen Fantasy-Setting wären das dann halt die Ritter, die halt auch noch ein bisschen zaubern können. Das Besondere an den Tempelrittern, weswegen die heute auch noch so bekannt sind, ist, wenn man sich denen angeschlossen hat, und das war ein hohes Gut, sich denen anzuschließen, weil die haben ja für das Gute gekämpft. Also die Tempelritter, die haben die Stadt Jerusalem verteidigt, das war eine gute Sache. Wenn du dich denen anschließen wolltest, dann musstest du dafür diese ganzen weltlichen Dinge aufgeben. Also du musstest so den ganzen Besitz, den du hattest, den musstest du aufgeben und quasi dem Orden vermachen. Die ganzen Leute im Orden, die haben selber nichts besessen, aber der Orden selber, der wurde halt mit steigender Anzahl von Leuten, die dabei waren, halt immer reicher. Vor allem hat der Orden relativ viele Ländereien besessen. Jetzt nicht unbedingt so super viel Gold oder Bargeld, aber Ländereien. Und der war halt irgendwann sehr, sehr, sehr vermögend. Und das Problem war, dass der halt irgendwann so vermögend war, dass das halt gewissen Königen etc. so ein bisschen ein Dorn im Auge war. Und deswegen gab es dann im 14. Jahrhundert so verschiedene Vorwürfe diesem Orden gegenüber. Und vielleicht kann man ja mal so ein Datum rauspicken, das so symbolträchtig ist. Und zwar am Freitag, den 13. Oktober
1300. Natürlich.
Ja, das ist auch eine der großen Verbindungen, die es zum Freitag der 13. gibt. Am Freitag dem 13., und zwar 13. Oktober 1307, da befahl der französische König Philipp IV. Die Verhaftung von allen Templern in Frankreich. Und das war so eine richtig krasse koordinierte Aktion. Diese ganzen Soldaten etc. im ganzen Land, die haben davor versiegelte Briefe geschickt bekommen, denn hey, Geheimhaltung war wichtig. Und damals gab es ja noch nicht irgendwie so verschlüsselte Messenger oder so, sondern man hat diesen ganzen Kommandanten versiegelte Briefe gegeben und die durften die erst zu einem gewissen Zeitpunkt öffnen. Die wurden dann in ganz Frankreich gleichzeitig geöffnet und da stand dann halt drin, dass die ganzen Templer verhaftet werden sollten. Und deswegen gelang das denen damals auch in Frankreich, die alle ja mehr oder weniger gleichzeitig zu verhaften. Es gab dann Prozesse. Man hat die natürlich ordentlich gefoltert, weil das hat man im 14. Jahrhundert auch gemacht. Viele von denen haben dann auch ihre ganzen Taten oder ihre angeblichen Taten gestanden. Es wurden viele hingerichtet. Und eine spannende Sache, die man denen halt vorgeworfen hat, ist halt Ketzerei, was damals natürlich eine Todsünde war, wenn man sich irgendwie gegen Gott verschworen hat. Und unter anderem wurde denen auch die Beschwörung des Dämons Baphomet vorgeworfen. Also es war halt so weiß nicht, ich bin nicht so Experte, was Dämonen angeht, aber anscheinend war das damals so, der war on vogue, glaube ich, der Baphomet. Das hat man denen halt vorgeworfen und naja, sind halt einfach viele gestorben und da endet eigentlich im 14. Jahrhundert die Geschichte der Templer.
Genau, also ganz offiziell soll sie da aufgelöst worden sein, der Orden. Unter anderem, weil sie halt auch noch so die eigenen Lehren verworfen haben und sich innerhalb der Glaubensgemeinschaft nicht mehr korrekt verhalten haben. Und ja, wie du gerade sagst, da gab es dann verschiedene Beschwörungen, die anscheinend auch nicht alle innerhalb des Ordens lustig fanden. Und da haben sie sich so ein bisschen ja verzettelt und offiziell wurde er aufgelöst. In den Büchern von Dan Brown später tauchen sie nochmal auf.
Also nur um das mal ganz kurz nochmal zu unterstreichen. Offiziell wurden sie aufgelöst. Und die Bücher von Dan Brown sind natürlich Romane. Wenn euch die Geschichte der Templer interessiert, ich finde die mega spannend, dann hört euch doch mal einen anderen coolen Geschichtspodcast an, und zwar Geschichten aus der Geschichte, die Folge 377, die beschäftigt sich mit dem Niedergang der Templer. Das geht eine knappe Stunde und ist wirklich ganz, ganz interessant. Und das gibt euch vielleicht auch nochmal ein bisschen einen anderen Blick auf die ganze Thematik. Also kann ich nur empfehlen, es ist ziemlich cool. Naja, und in unserem Spiel, in Baphomets Fluch, da haben die Templer halt im Untergrund weiter überlebt, denn es gab halt immer schon irgendwelche Verschwörungstheorien bezüglich der Templer. Denn man hat halt dann immer so gesagt, hey, die Templer, die hatten so viel Macht und die hatten so viel Vermögen und Reichtum. Es gibt sicherlich auch noch irgendwo einen großen Templerschatz und so. Und ich glaube, das zieht sich auch ein bisschen durch die Geschichte, so diese Verschwörung, dass die irgendwo noch ihre Fäden ziehen. Naja. Und naja, jetzt im Hier und Jetzt ist es halt so, dass diese Assassinen halt diese Templer, die jetzt mittlerweile Neo-Templer heißen, also die neuen Templer, die jagen die halt. Also was ich noch ganz spannend fand, war, dass dieses Spiel sich so ein paar Mal verändert. Also am Anfang ist das für mich ein Krimi, oder? Ich meine, du hast diesen Anschlag von diesem Clown, es ist hier irgendwas passiert, der Clown ist auf der Flucht, man weiß nicht, was los ist. Das ist so ein klassisches Krimi-Setting, fand ich. Und das Spiel schreitet so ein bisschen voran und dann kommen diese Templer auf einmal auf und man findet so ein altes Pergament und man findet irgendwie Hinweise, dass das hier vielleicht irgendwas mit diesem Templerorden noch unterwegs ist und man forscht da ein bisschen nach. Also da wird so ein bisschen vielleicht ein historischer Krimi, wo man nicht so genau weiß, was am Ende ist. Ist vielleicht der große Schatz, der irgendwo ist. Das fand ich ganz spannend. So die nächste Phase, dann bekommt man ein bisschen Einblick in diese ganze Templer-Geschichte. Da kriegt man auch mit, dass es eine Weltverschwörung gibt. Denn erinnerst du dich noch an diese eine Szene, Chrissy? Da gibt's eine Szene, wo dann diese Neo-Templer sich unterhalten und auch irgendwie sagen, dass sie auf der ganzen Welt an ganz wichtigen Positionen schon Leute irgendwo eingeschleust haben und nur noch so auf den richtigen Zeitpunkt warten. Da gibt's irgendwann mal, ich würde sagen, im dritten Drittel vom Spiel gibt's so eine Cutscene, wo das mal gezeigt wird. Also da hast du dann auf einmal so diese Weltverschwörung und
wo dann alle, haben wir, du meinst, wo die in so einem Kreis stehen und diese Verschwörung initiieren?
Ich glaube, es ist ein, ich glaube, das mit das, was du gerade erzählst, ist, glaube ich, der Schluss, oder? Wo sie dann ganz am Ende sind, wo wir dann auch das Ende haben. Irgendwann davor.
Genau, ich bin schon in der Kirche am Ende, wo sie dann,
ja,
wo sie dann diese Beschwörung machen wollen. Und wo dann der George und die Nico reinplatzen.
Genau, also ich habe irgendwie eine Szene weiter vorne, da sagen sie irgendwann mal, dass in der Politik und so, dass sie da überall schon Leute von dem Neo-Templer-Orden installiert haben und da irgendwie jetzt auch schon so die Fäden im Hintergrund ziehen. Und dann haben wir noch den letzten Teil und ja, das kannst du vielleicht direkt mal kurz erzählen, was passiert denn am Schluss? Oder genau, was also für eine Art Spiel haben wir denn am Schluss?
Nach den ganzen Reisen hin und her zwischen den verschiedenen Ländern geht's dann am Ende mit dem Zug nach Schottland. Und in dem Zug, das ist dann auch nochmal so eine ganz eigene Action-Szene, weil die Nico ist gefangen genommen von einem Gangster und ist dann gefesselt in dem Zug und man muss die Nico halt irgendwie befreien. Da sind aber halt verschiedene Männer, die bewachen und dann gibt's halt nur eine Möglichkeit, man muss da irgendwie über den Zug reinkommen. Und da hast du recht, das ist so wie eine Art Krimi, wie so eine Action-Szene. Das heißt, man muss außen auf dem Zug hochklettern, muss dann über den Zug drüber klettern und muss dann versuchen, sie von außen wieder zu befreien. Und wenn man das alles gemeistert hat und es geschafft hat, ohne zu sterben, kommt man in einer Kirche in Schottland an. Und ja, wenn man sich diese Kirche genauer anschaut, findet man erstmal verschiedene Rätsel, die man lösen muss. Und am Ende kommt man zu dieser Art Beschwörung.
Ja.
Und ja, beschreib du mal kurz, wie die Beschwörung aussah für dich.
Das sieht aus wie so ein satanisches Sexritual. Ich glaube, sowas.
Es ist gut, dass du es gesagt hast. Ich hatte noch überlegt, wie ich es beschreibe.
Aber das ist ja nur ein sinngemäßes Zitat, denn der George und die Nicole, die unterhalten sich und stellen sich die gleiche Frage, hey, was ist das hier eigentlich? Und da gibt's dann auch ein Zitat, in dem er so was sinngemäß sagt, so hey, es sieht aus wie irgend so ein Sexritual. Und so sieht's halt auch aus. Das sind so Leute mit solchen Jakuten,
ja, genau. Stehen halt so. Es ist so ein Kreis, würde ich sagen. So, was waren das? So 10, 12 Männer, ja. Frauen in roten Kutten, also knallrot, die einfach im Kreis stehen und es sieht aus, als wenn sie beten. Und ja, wie man sich so eine Beschwörung vorstellt oder auch für manche Sexritual.
Also ich bin leider nicht so der Profi für Beschwörung.
Nee, ich auch nicht. Deswegen kann ich das schlecht erklären, ja.
Genau. Wir kennen uns jetzt nur mit Sexritualen aus. Die sind immer so ähnlich. Spaß beiseite. Was ich jetzt halt geil finde, dieses Spiel beginnt als Krimi, hat dann solche historischen Fakten. Ich hatte dann zwischenzeitlich so diesen Gedanken, ja, wir sind auf der Suche nach einem großen Schatz und so. Dann kommt die große Weltverschwörung rein, in der rauskommt, dass die Neo-Templer irgendwelche Politiker schon irgendwie unterwandert haben und so weiter. Und ganz am Schluss wird es halt noch so ein magisches Spiel irgendwie, weil man macht jetzt wirklich diese Beschwörung von diesem Dämon, von diesem Baphomet.
Ich dachte zwischenzeitlich noch, es ist eine Art Geografiespiel, weil halt wirklich, deswegen habe ich das erwähnt, ja. Es kamen so viele Länder vor. Man fliegt von Frankreich nach Irland, nach Spanien, nach Syrien, nach Schottland. Und dann werden halt auch immer die Karten aufgemacht, wo man sieht die verschiedenen Orte in verschiedenen Ländern. Und ich hatte ja zwischenzeitlich schon wieder die Angst, ich muss eine komplette Karte zeichnen, damit wir überhaupt wissen, wo wir wann waren. Es hat aber Gott sei Dank funktioniert, weil der rote Faden in dem Spiel verhältnismäßig gut war. Ja. Und man jetzt nicht zu sehr zwischen den Ländern hin und her musste, sondern die hatten halt immer gewisse Abschnitte. Das heißt, man hat ein Land besucht, man hat was erledigt und konnte dann wieder zurück nach Paris. Das war halt so die Zentralstelle. Und Ja, aber es spielt schon an sehr, sehr vielen Orten. Also, sagen wir, es sind so viele Orte für einen klassischen Tatort.
Genau. Und ohne jetzt vielleicht zu viel zu spoilern, wobei, hey, dieses Ende ist so absurd, das macht halt irgendwie auch gar nicht so krass viel Sinn.
Nee, das Ende ist echt absurd. Deswegen, ich habe mir das auch mehrfach nochmal angeguckt und auch abgedacht, das eigentlich passt es überhaupt nicht zu dem Spiel. Also ich hatte mir irgendwie ein sinnvolleres oder geschmeidigeres Ende erwartet.
Ja.
Aber nicht ganz so ein explosives, wie es begonnen hat. Aber vielleicht war auch die Idee von den Schreibern, hey, das hat mit einem Knall angefangen, vielleicht hört es auch mit dem Knall auf.
Genau, also vielleicht so eine Kleinigkeit. Die machen diese Dämonenbeschwörung. Es kommt dann auch noch raus, dass genau da, wo die gerade sind, also du hast es ja angesprochen, Christian, dass diese Kirche da fließen irgendwelche Energielinien zusammen und mit dieser Beschwörung möchten sie diese Energie anzapfen, weil wenn sie diese kosmische Dämonen-Energy haben, können sie damit dann ihren Plan der Weltherrschaft umsetzen. Macht gar nicht so viel Sinn, wenn du überall in der Welt schon deine V-Leute irgendwie positioniert hast, die die Macht eigentlich übernehmen können. Für was brauchst du denn die Dämonenenergie? Habe ich nicht so verstanden, aber am Schluss machen wir das einzige.
Vielleicht war da irgendein Tesla-Fan am Werk, der gesagt hat, hey, da muss was mit Strom rein und irgendjemand muss da von der Tesla-Spule schön mit Energie geladen werden. Ich weiß es nicht. Also von der Darstellung sieht es wirklich so aus, da steht jemand, beschwört irgendwas und dann kommen da Energiestrahlen raus und mich hat nicht gewundert, dass der gleich grüne, leuchtende Augen hat und in der Luft rumfliegt. Aber der Superheld war halt nun mal der George.
Genau, und der George ist ein schlauer Kerl, der sprengt das alles in die Luft. Die Gefahr ist abgewendet und wir haben am Schluss
ganz klassisch Happy End, oder?
Wir haben Happy End, denn so viel sei gespoilert. Es knistert natürlich hocherotisch das ganze Spiel über zwischen George und Nicole. Und am Schluss küssen sie sich auch noch.
Ja. Wie ich die ganze Zeit vermutet habe. 13 Stunden habe ich darauf hingefiebert und am Ende wenigstens die Bestätigung kam dann.
Genau. Ja, was gibt's sonst noch? Wir haben die Klassik-Version gespielt, also das klassische Baphomets Fluch von 1996. Es gab aber 2009 beziehungsweise 2010, je nach Plattform, einen Director's Cut.
Das wurde uns übrigens auch mehrfach empfohlen. Ja? Also nachdem wir das gespielt haben, haben wir auch im Stream öfter gesagt bekommen, dass der Director's Cut sich auch lohnen würde. Das ist ja nicht immer der Fall. Also oft bei so Nachfolgern oder Cuts oder Remakes oder wie man es nennt, wird oft gesagt, lass es lieber. Aber in dem Fall wurde es positiv gelobt.
Habe ich sehr unterschiedliche Meinungen gehört im Nachgang, also beziehungsweise jetzt in der Vorbereitung auf die Folge. Ich habe da nie gespielt. Ich kann euch nur sagen, es ist halt kein Remake oder kein Remaster, sondern wie bei einem Film, so ein klassischer, in Anführungszeichen, Director's Cut. Der Director's Cut, der hat neue Rätsel und ein paar neue Szenen, hat wohl so 1 bis 2 Stunden zusätzliche Spielzeit. Es gibt so ein paar Features wie die Nico ist auf einmal spielbar für ein paar von den neuen Szenen. Man kann nicht mehr sterben. Bäh, langweilig.
Ja, ich weiß nicht. Nee, dann lassen wir es lieber, wenn man nicht sterben kann. Ist das ja nichts für dich.
Genau, in manchen Szenen, da gibt's ja auch Gewalt und da fließt auch Blut. Dieses sichtbare Blut, das wurde entfernt, das ist nicht mehr sichtbar. Durch die neuen Szenen gibt's neue Dialoge. Und ich habe gelesen und gehört, dass es durchaus Kritik daran gibt, denn die Unterschiede zwischen den alten und neuen Dialogen, die hört man wohl. Also einfach in der Sprachqualität hört man da, dass es sich unterschiedlich anhört. Dann sieht man wohl auch deutlich, dass die Grafiken, die neuen, einfach anders aussehen und sich nicht so ganz harmonisch einfügen. Und was ich halt noch gehört habe, aber ich kann es aus eigener Sicht jetzt gar nicht irgendwie untermauern, ist, dass sich die vorhandene Story verändert durch diese neuen Szenen, dass auch manche Sachen wie neu vertont wurden oder so, dass sich das ganze Narrativ ein bisschen verschiebt und das fanden wohl einige Fans auch nicht so gut.
Ja, aber da ist es halt wie immer. Das ist wirklich personenabhängig. Das haben wir bei den ganzen Spielen, die wir gespielt haben, schon oft gehabt. Spielt man jetzt die Remastered-Fassung oder nicht? Wir haben es ja bei manchen, haben wir die alte gespielt, bei manchen die neuere. Und es ist so durchgängig. Die einen lieben es, die anderen hassen es, würde ich sagen.
Ich fand zum Beispiel ja die Remaster-Version von Day of the Tentacle, die fand ich super, die finde ich immer noch richtig, richtig toll, die ist mit so viel Liebe gemacht. Die Remaster-Version von Monkey Island fand ich gar nicht geil. die fand ich super lieblos irgendwie. Aber ja, ist Geschmackssache
halt. Ja, ist wirklich Geschmackssache. Und was ich cool fand bei den Altspielen, dass man auch umschalten kann. Das heißt, man kann wirklich sehen, ja, ist das ein Unterschied. Und wenn sich nur die Grafik ändert, dann ist es ja auch eine Sache. Wenn sich aber wie hier, wenn du sagst, was am Kontext ändert,
ja,
oder nicht Kontext, sondern Content, dann ist es natürlich eine ganz andere Sache.
Wenn ihr das Spiel spielen wollt und ihr euch das bei GOG kauft, das gab es neulich übrigens für umsonst, wenn es aber nicht umsonst ist, kostet es ein paar Euro, dann könnt ihr euch die die Director's Cut Version kaufen, und wenn ihr euch die bei GOG kauft, bekommt ihr die Originalversion gratis dazu als Extra. Und das haben wir auch gespielt, die GOG-Version.
Das ist auf jeden Fall cool, ja. Und
genau.
Ja, da das Spiel anscheinend ein guter Erfolg war oder zumindest einigen Leuten Spaß gemacht hat, gab es auch noch ein paar Fortsetzungen. Also die Reihe wurde ja immer weitergeführt. Was mich ein bisschen wundert, aber die haben schon ein Jahr später, haben sie Version 2 rausgebracht. Oder nicht Version 2, sondern Folge 2.
Teil 2.
Teil 2, ach, diese Worte. Baphomets Fluch 2, die Spiegel der Finsternis.
Ja, ich meine, das erste Spiel war echt ein großer Erfolg, Baphomets Fluch. Und da musste man natürlich nachlegen. Das ist natürlich im Spiele-Business genauso wie im Film-Business. Wenn da was Neues gut ankommt, dann denkt man natürlich direkt darüber nach, ob das vielleicht ein neues Franchise irgendwie sein wird oder sein werden kann. Und genau, Spiegel der Finsternis 97 war im Prinzip technisch das gleiche Spiel. Es gab so ein paar kleine Detailverbesserungen, aber sonst war es eigentlich das gleiche Spiel. Größter Unterschied war sicherlich, dass die Nico jetzt spielbar war. Und die Handlung, also ich habe es nicht gespielt, ich habe nur mit der Wikipedia nachgeschaut, da geht es wohl um so einen Maya-Kult.
Okay. Na, ganz wichtige Frage an der Stelle, was meinst du, spielen wir es?
Ja, können wir gern spielen. Also ich möchte mein Fazit das noch nicht
vorziehen. Nein, ich will kein Fazit aus dir rausquetschen, aber
ja, später also, entscheiden. Ich würde sagen, für Baphomets Fluch 2 bin ich auf jeden Fall zu haben. Anders sieht es bei Baphomets Fluch 3 vielleicht aus. Da bin ich mir nicht so sicher.
Oh ja, da kommen Worte drin vor, die uns nicht so gut gefallen.
Also bevor wir diese Worte aufgreifen, Baphomets Fluch 3 kam 2003 raus. Und der Charles Cecil, der sagte vor dem Release folgenden Satz: "The Point-and-Click-Adventure is dead." Also Charles Cecil hat gesagt, also das Genre ist einfach tot und das funktioniert nicht mehr, die klassischen Point-and-Click-Adventures. Wir müssen, wenn wir solche Abenteuerspiele oder solche narrativen Spiele veröffentlichen, dann müssen wir was Neues machen. Und was kann neuer und erfrischender sein als 3D?
Ah. Ja, nur 4D geht natürlich noch besser, aber ja, es ist halt so die klassische Zeit, Anfang der 2000er wird probiert, alle Spiele in 3D rauszubringen. Das haben wir ja bei ganz vielen Spielen erlebt, dass dann plötzlich irgendwas kommt, wo ganz sensationell 3D-Grafik rausgebracht wird. Und ich muss sagen, ich glaube, da gab es ganz wenige nur, die überzeugt haben.
Ja, überleg mal, Monkey Island 4 oder Grim Fandango, die kamen alle so Ende der 90er, Anfang der 2000er raus. Ich meine, Grim Fandango spielen wir gerade. Ich finde das cool von der Story und vom Humor und allem. Aber so 100% angefreundet habe ich mich noch nicht mit der ganzen
Grafik und mit den verschiedenen Perspektiven geht mir genauso, ist nicht so mein Renner. Also ich glaube, die Story und der Humor von Grim Fandango in ein klassisches Pixel-Point-and-Click gepackt, hätte mir auch zugesagt.
Ja, mir auch. Auf jeden Fall, Baphomets Fluch 3 war halt auch so ein Spiel, wo du dann halt die Spielfigur halt steuern konntest. Also das muss so ähnlich gewesen sein wie Monkey 4 oder wie Grim Fandango. Ja.
Auf jeden Fall sind sie wieder zurückgekommen zu den Templern.
Ja.
Templar Revival.
Ey, weil die Templer gehen halt immer. Es ging dann gleich nochmal weiter, und zwar 2006, nur 3 Jahre später, gab es nämlich Baphomets Fluch Teil 4, der Engel des Todes. Wieder ein 3D-Spiel. Diesmal konnte man aber optional auch eine Point-and-Click-Steuerung aktivieren. Also man konnte nicht nur mit der Tastatur die Figuren bewegen, sondern man konnte auch sagen, lass doch mal vielleicht so eine Art hybride Lösung finden und lass doch mal irgendwie mit der Maus hier ein bisschen was machen. Kam wohl auch ganz okay an. Story war die Bundeslade. Die kennen wir ja spätestens seit Indiana Jones.
Also erinnert mich dieser Wechsel zwischen 2D und 3D immer so an diese Spiele, die damals, kennst du noch Battle Chess? Du kannst dann auch von der 3D-Perspektive in 2D wechseln, wo du wirklich dachtest, so, okay, das sind zwei verschiedene Spiele, aber Ja, klar, die Technik hinten dran ist die gleiche.
Wahrscheinlich war es auch so.
Ja, und dann kam als letztes noch Baphomets Fluch 5 raus, der Sündenfall. 2013. Und ja, als klassisches Point-and-Click-Adventure rausgekommen. Und für die Zeit irgendwie so ganz klassisch, hey, da finanzieren wir was über Kickstarter. Gucken wir mal, ob die Leute das überhaupt wollen, ob sie es mögen. Da es herauskam, hat es wohl funktioniert, die Kampagne. Ich habe es nicht gespielt, deswegen ich weiß nicht, wie es geworden ist.
Aber also ich hätte es spielen können.
Wenn ich es recht sehe, ist damit die Serie erstmal geendet, oder?
Ja, genau, das ist das Letzte. Ich hätte es spielen können, denn ich habe mir das mal bei irgendeinem Sale für die PlayStation gekauft. Ich habe es aber noch nicht gespielt. Soll aber ganz okay sein. Das ist so ein, wie sagt man das, so 2,5D. Also du hast schon auch so gerenderte Grafiken und so. Aber das sieht ganz gut aus und ich werde es sicherlich auch nochmal spielen. Ja. Aber das ist das Letzte aus dem Baphomets Fluch-Franchise. Und
ja, irgendwann machen wir auf jeden Fall eine Podcast-Folge über die Spiele, die der Wolfgang mal in Marcel gekauft hat und nicht gespielt hat.
Oh Gott,
die wird unglaublich gut, die Folge.
Tja, das sind einige. Das sind einige.
Aber da gehen wir jetzt noch nicht näher drauf ein. Das heben wir uns dann als Sonderfolge zu Feiertagen auf.
Genau. Man muss sagen, dass Baphomets Fluch 5 war jetzt auch das vorletzte Spiel von Revolution Software. Also danach haben die nur noch Beyond the Steel Sky gemacht und sonst halt nichts mehr. Okay. Und ja. Okay, Chrissy, wie sieht's denn aus mit der ganzen Technik? Ich glaube, du hast da noch was über dieses Virtual Theater vorbereitet und das fände ich mal ganz spannend. Ich lehne mich jetzt mal zurück und lass mich mal ein bisschen
von dir. Nimm mal ein Schlückchen von deinem Getränk und ja, wir gucken mal ein bisschen in die Technik. Es gibt zu dem Spiel nicht ganz so viele technische Hintergründe wie zu den anderen, weil das alles halt in dieser Virtual Theater Engine so ein bisschen versteckt ist. Also wir haben ja schon ganz oft über die Scum Engine gesprochen und über verschiedene Systemvoraussetzungen von anderen Spielen. Da ist bei der Reihe gar nicht so viel rauszufinden, das haben sie so ein bisschen bedeckt gehalten. Ja, wir haben es schon öfter erwähnt, es ist ein ganz klassisches Point-and-Click-Adventure und ich habe es mal mit einer Standardsteuerung beschrieben. Also man spielt es normalerweise mit der Maus, der Wolfgang spielt es natürlich mit seinem Touchpad. Was ich erstmal anders fand als bei den Spielen bisher ist, die Dialoge werden halt über kleine Bilder und Symbole im unteren Bereich gesteuert. Das heißt, sobald man einen Dialog beginnt, ich habe gesehen, es gab teilweise Dialoge mit nur einer Option, ich habe aber Dialoge mit bis zu 7 Optionen noch gefunden. Und ja, ich fand es ganz okay, so richtig intuitiv nicht. Und ob man die Symbole jetzt richtig oder falsch interpretieren konnte, ja, ist so ein bisschen Geschmackssache. Also es war okay, aber so ganz gefallen hat es mir nicht. Und dann gab es noch das Inventar. Das war auch irgendwie besonders oder neu. Meistens ist das Inventar so ein bisschen versteckt. In dem Spiel war das die ganze Zeit im oberen Bereich des Spiels sichtbar. Und das war auch über ganz kleine Symbole abgebildet. Sah genauso aus wie die Dialoge auch. Und ja, wenn man wusste, was im Inventar drin ist, hat man es auch erkannt. Wenn man nicht genau wusste, was es war, musste man sich jedes Mal neu angucken. Ich weiß noch, dass wir sehr oft überlegt haben, was ist denn in dem Inventar da drin. Und wir hatten noch im Inventar immer einen Gegenstand, mit dem wir eigentlich fast alles machen wollten. So die klassische Schaufel wie bei LucasArts. Wolfgang, weißt du noch, was es war? Unser Inventargegenstand.
Das war dieser Handbasser, oder? War es so ein Handschocker?
Genau. Den hatten wir die ganze Zeit dabei. Also es sind so eigentlich so ein ja, sinnloses Inventar, aber ich denke mal in Anspielung an den Clown, dass man ja sehr viel mitschleppen konnte. Ich glaube, das Inventar war auch recht groß.
Ja.
Und das ging ganz gut.
Aber was das mir noch einfällt, Christian,
ja.
Was du da gerade über die Dialoge gesagt hast, das kenne ich auch aus anderen Spielen. War das nicht auch bei Sam & Max so, dass man solche Icons hatte, du konntest die Icons anklicken und ich glaube, das waren auch Dinge, die du irgendwie im Inventar hattest und konntest darüber sprechen und konntest da auch keine Dialogzeilen anwählen. Und war das nicht auch so bei The Dick?
Stimmt, das war in anderen Spielen genauso, ja. Nur bei den anderen Spielen hatte ich das Gefühl, ich weiß, um was es in den Dialogen ging. Und bei dem Spiel ging es zumindest mir so, dass diese Symbole nicht sehr aussagekräftig waren. Also bei Sam & Max wusste ich, um was es in dem Dialog handelt. Und das ging mir bei dem Spiel nicht so. Kann aber auch daran liegen, dass deswegen meinte ich so, dieses Spiel ist eigentlich sehr, sehr gut und liebevoll gezeichnet, aber bei manchen Kleinigkeiten, da hat es mir so ein bisschen gefehlt. Und diese Bilder und Symbole vom Inventar und auch von den Dialogen, die waren mir irgendwie so ein bisschen lieblos. Aber
ja,
das ist jetzt auch, nur auch einfach meine persönliche Meinung in dem Fall.
Ich fand, die waren auch ein bisschen klein. Ich meine, bei Sam Max, das waren halt so riesengroße Oschis.
Genau, das ist halt der Unterschied. Und bei Sam Max hatten sogar die Icons von den Dialogen so eine Art Comic-Grafik. Und hier war es so, dass die Grafik überall überragend war, aber bei diesen kleinen Symbolen, ich habe heute extra mal nachgeguckt und habe mir so ein paar Symbole rausgesucht, die war halt einfach grottig. Und deswegen, das tut mir so ein bisschen leid für das Spiel, weil da hätten sie ein bisschen mehr reinstecken können. Weil das ist halt so, das ist halt die Interaktion, die man die ganze Zeit hat. Und das gehört für mich so ein bisschen zur Steuerung hinzu. Und ich glaube, die Steuerung der Figuren, die Bewegung war ganz gut, aber mir hat halt die Dialoge und das Inventar nicht gut gefallen.
Oh, dann freue ich mich auf deine Aussagen, wenn wir Grim Fandango besprechen.
Ja, es ist gut. Grim Fandango Inventar, da will ich mich jetzt nicht drüber auslassen. Ja, ansonsten, was ich sehr schön fand, waren diese teilweise erzeugten Zwischensequenzen. Hatte ich vorhin schon mal erwähnt, zum Beispiel über diese Postkarte oder diesen Briefumschlag. Man macht so einen Briefumschlag auf, da hat er was drauf gekritzelt und das erweitert sich auch im Laufe des Spiels. Das heißt, man hat diese, ja, so ein bisschen wie bei mir auf dem Schreibtisch, hier liegt irgendwie so ein alter Umschlag rum und da kritzel ich dann irgendwas drauf, was mir gerade einfällt, irgendein Gedanke, irgendeine Nummer, irgendeine Kontoverbindung, während ich mit jemandem spreche, während ich hier mit dem Wolfgang mich unterhalte, kritzel ich hier die ganze Zeit kleine Männchen drauf. Und so war das dort auch. Und darüber wirkliche Interaktion zu erzeugen, das fand ich ein echt cooles technisches Hilfsmittel. Und das war auch grafisch richtig gut aufbereitet. Also das sah wirklich aus wie echt. Also wie ein Brief, der wirklich handgemalt ist. Und das war beeindruckend. Ja, um noch ein bisschen wirklich technischer zu werden, die ganzen Plattformen, die es gab. Also wir haben ja diese alte, wirklich DOS-Version gespielt, die aber dann halt in der Scum-VM lief. Das Spiel gab es noch auf unzähligen anderen Plattformen. Ich weiß gar nicht, ob so die klassischen sind, aber halt, ich würde sagen, die klassischen waren so DOS, macOS, Linux und Windows später dann. Es kam aber jetzt auch noch raus auf, was gab es das, auf dem Game Boy Advanced. Auf
Mega, oder? Also ganz kurz,
Mega,
oder? Auf dem Game Boy Advance.
Genau, da habe ich es nämlich nicht erwartet. Deswegen habe ich den gerade so herausgehoben, weil das ist so eine Plattform. Game Boy Advanced, Palm OS, da habe ich es nicht erwartet. Nintendo DS, Windows Mobile. Das sind so Plattformen, da erwarte ich keine Spiele. Auch Linux. Das passt einfach irgendwie nicht so richtig in die Welt rein. Aber sie haben es hinbekommen mit dieser Visual Theater Engine, das wohl darauf zu portieren. Außer beim Game Boy Advance, da haben sie wohl irgendeine Magie gemacht, um das in eine ganz eigenen Engine zu portieren. Keine Ahnung, wie sie es gemacht haben, aber auf jeden Fall große IT-Künstler.
Ja, ich glaube, die Game Boy Advanced-Version, die haben sie auch von unserem Dienstleister portieren lassen. Das haben die auch nicht selber gemacht. Ich glaube halt so Konsolensachen, da musste man früher schon ziemlich hardware-nah programmieren. Ich meine, wenn du heute ein Spiel machst, dann kannst du in so eine fertige Engine nehmen, sowas wie Unity zum Beispiel. Und dann kannst du damit halt einfach eine Portierung machen für die PlayStation, für die Xbox oder für die Switch. Mhm. Und musst dich natürlich im Detail auch ein bisschen drum kümmern, weil du unterschiedliche Ressourcen zur Verfügung hast, Screen Size und so weiter. Aber früher für ein Gameboy was zu entwickeln, ich glaube, da musste man schon noch ganz tief in diesen Assembler-Keller absteigen und mal gucken, wie man hier die ganzen Register.
Ja, da gab es noch keine Emulatoren, das war alles wirklich hart auf die Hardware gepresst. Und
ja,
ich glaube, viele Sachen kamen halt erst im Laufe der Zeit dann. Also gibt halt auch noch Versionen jetzt, sag ich mal, für die Nintendo Wii, für die PlayStation, dann kam noch was für iOS und Android raus. Das sind halt aktuelle Sachen. Ich glaube, heutzutage ist es nicht mehr so komplex. Da kannst du auch die alten Sachen irgendwie konvertieren. Und ja, das lief dann schon alles ganz gut. Aber auf jeden Fall kam es für erstaunlich viele Plattformen raus. Aber ganz klassisch damals 96 die DOS-Variante, über die wir heute auch gesprochen haben. Und dann halt als wichtigster Teil diese Virtual Theater Engine. Hatte mich da so ein bisschen mal eingelesen, habe geguckt, was ist das eigentlich? Also es ist halt, wie du in der Geschichte erzählt hast, eine Grafik-Engine, die extra entwickelt wurde, um Handlungen und Charaktere in dem Spiel darzustellen. Und das in einer Art und Weise, die bis dahin halt noch nicht da war. Das heißt, die sollten mehr, also nicht in einem programmierten Spiel sein, sondern es sollte sich mehr wie ein Theaterstück verhalten. Und die sollte die Personen und das Spiel sehr realistisch darstellen, wie die Personen miteinander agieren, wie sie sich einzeln bewegen, wie die verschiedenen Animationen sind, wie die Charaktere sich bewegen mit denen du spielst, aber auch die, mit denen du gerade nicht spielst. Und ich hatte mir das mal in Bezug auf das Spiel angeguckt, und da waren so ein paar Beispiele drin. Und zwar zum Beispiel, wenn man eine Person anspricht und mit der ein Thema bespricht. Also du hast einen Dialog mit einer Person, und bei den klassischen LucasArts Games, die wir gespielt haben, da gehst du hin, sprichst mit der Person und oft kommt der gleiche Dialog nochmal. Du kannst immer wieder das Gleiche fragen und du bekommst auch oft die gleichen Antworten. Und hier in dieser Engine ist es so hinterlegt, dass erneut das Ansprechen von gleichen Themen entweder gesagt wird, hey, das haben wir doch schon besprochen, das wird sich wie gemerkt, oder da wird dann gesagt, ja, ich habe dir schon alle Informationen gegeben, oder lass mich doch damit in Ruhe. Das ist so ein bisschen ja dynamischer auf den Content bezogen. Dann das Zweite ist, dass Bewegungen verfolgt werden. Das heißt, man läuft zum Beispiel an der Menschenmenge vorbei und die Menschenmenge guckt hinterher, wo du dich gerade bewegst. Das heißt, die hat nicht irgendein Zufallsprinzip, sondern die Charaktere, die einfach nur rumstehen, verhalten sich in Bezug auf die Situation, die gerade abläuft. Aber auch nicht immer gleich, sondern halt auch so ein bisschen random. Und das Dritte, was mir aufgefallen ist, sind so eine Art realistische Zeitabläufe. Das heißt, dass diese Virtual Theater Engine soll darauf abzielen, dass du, wenn du zu einem bestimmten Zeitpunkt an einer Stelle bist, passiert etwas. Wenn du aber zu einem anderen Zeitpunkt kommst, passiert etwas anderes. Und das ist abhängig von dem Spielablauf und von der wirklichen Zeit. Das heißt, es kann sein, dass du kurz später hinkommst, eine neue Szene hast, kommst eine Stunde später hin und hast nochmal eine neue Situation, die aber nichts unbedingt mit dem Spielablauf zu tun hat, sondern eher mit der zeitlichen Abfolge.
Ah, okay.
Und das sind alles Dinge, die in dieser Theater Engine, die sie versucht haben, darin zu integrieren. Ein paar Dinge kann man im Spiel auch direkt erkennen, wenn man sie weiß. Bei ein paar Dingen müsste man wirklich sehr genau hingucken. Aber insgesamt geht es halt so ein bisschen darum, wie du es vorhin gesagt hast, es sollte ein hohes Maß an künstlicher Intelligenz sein. Und natürlich ist es am Ende eine Art Programmierung, auch eine Art Random-Algorithmus. Und damals, 1996, wenn die von künstlicher Intelligenz gesprochen haben, haben sie halt versucht zu programmieren, dass das Spiel sich so intelligent wie möglich verhält. Aber es war trotzdem noch mehr eine Programmierung. Nicht wie heute eine Art Muster, was sich selbst trainiert, ja, was, wie man ja heute künstliche Intelligenz beschreiben würde, sondern ja, es war halt der Versuch, das Spiel möglichst autark wirken zu lassen.
Ja, wenn man jetzt aber rangeht und sagt, man imitiert vielleicht ein natürliches Verhalten, wenn das mir als Spieler natürlich erscheint, dann ist doch das Ziel auch erreicht. Dann brauche ich doch vielleicht auch gar nichts super Kompliziertes irgendwo im
Hintergrund. Genau, richtig. Und also das haben sie auf jeden Fall bei dem Spiel geschafft. Es sind ja ganz viele Stellen, die realistisch wirken und die einem schon so das Gefühl geben, wie du es beschrieben hast, man ist in so einer Art Krimi und es passiert irgendwas und es ist eine gewisse Handlung und die geht auf jeden Fall gut voran. Die Frage ist sozusagen, wenn du jetzt du kennst die Scum Engine, du kennst jetzt die Virtual Theater Engine, sagst du, hey, die eine ist besser, die andere ist schlechter, oder ich würde sagen, es ist nicht besser, schlechter, es ist halt ein ganz anderes Verhalten.
Ja, würde ich auch sagen. Ich glaube, für ein gutes Spiel braucht's mehr als so eine Engine. Also für ein gutes Adventure, da brauchst du, glaube ich, vor allem eine tolle Story und also ich mag ja so Comedy-Adventures, da brauchst du tolle Dialoge etc., viel Witz. Und dann ist es vielleicht auch egal, welche Engine drunter ist. Also dann ist die vielleicht nicht so super fancy und dann hast du vielleicht ein paar Mausklicks mehr oder Touchpad-Klicks mehr, aber du hast trotzdem noch super viel Spaß mit dem Spiel. Ich finde den Ansatz cool, weil dass mal was Neues ist, was andere Engines zu dem Zeitpunkt nicht haben. Und ich glaube, dass man halt so dieses Gefühl, dass man wirklich in der Spielwelt ist, also diese Immersion durch solche Kleinigkeiten schon steigern kann. Dann, wenn ich an verschiedenen Plätzen immer wieder mal bin und die Leute machen so ein bisschen was anderes, dann, ich glaube, das fühlt sich dann auch ein bisschen realistischer
an. Ja, genau. Oder ein zweiter Punkt ist halt auch noch das, wir kennen es ja so, dass du hingehst und du hast so klassische Hotspots. Und hier ist es aber so, dass du dich, ich würde jetzt nicht von Open World sprechen, aber dass du dich halt ein bisschen mehr in den Handlungen, die da sind, bewegen kannst. Das heißt, du kannst einfach mit mehr Figuren interagieren. Also als Beispiel, da fliegt irgendwie eine Taube rein, ja. Und dann könntest du auch theoretisch hingehen und könntest dir die Taube näher angucken. Das sind so Kleinigkeiten, die jetzt nicht unbedingt was mit der Handlung zu tun haben von dem Spiel. Die bringt dich jetzt nicht unbedingt weiter. Aber es hilft dir, irgendwie dich mehr in das Spiel reinzuversetzen. Und das ist so ein Punkt, der macht hintergründig so ein bisschen was aus. Vordergründig für das Spiel gar nicht so relevant, aber du tauchst mehr in das Spiel ein.
Ja. Ja, ist auf jeden Fall ziemlich cool. Also ich finde auch die Business-Entscheidung cool, zu sagen, okay, wir starten jetzt mit unserem Unternehmen und wir konzentrieren uns erstmal darauf, so eine Engine zu bauen, die wir dann nutzen können, um unser erstes Spiel und darüber hinaus auch weitere Spiele zu machen. Denn wir glauben, dass wir eine gute Grundlage einfach brauchen, um dann irgendwie ein kreatives Spiel zu entwickeln. Die finde ich auch ja cool einfach.
Genau, und wie wir schon gesagt haben, wir haben das Spiel mit ScumVM gespielt. Das heißt, die sind auch in gewisser Art und Weise dann kompatibel geworden später. Und die Virtual Theater Engine gibt's immer noch. Die wurde immer weiterentwickelt. Das glaube ich dann für das fünfte Spiel ist sie in der Version 7 veröffentlicht worden. Und ich weiß gar nicht, ob sie im Moment noch weiterentwickelt wurde. Dazu hatte ich nichts gelesen, aber das letzte Spiel war 2013, was damit entwickelt wurde.
Genau, also sonst wüsste ich auch nichts. Also das letzte Spiel, hier googelt der Chef ja noch selbst. Ich habe nämlich gerade mal geschaut, das letzte Spiel von Revolution Software, das war eben dieses Beyond the Steel Sky und das erschien 2020 schon, also ist schon ein bisschen länger her. Das letzte Spiel, aber ich weiß nicht, was sie da für eine Engine verwendet haben. Das würde ich mal dann anschauen, wenn wir uns mal 2040 das Spiel vornehmen, dann gucke ich mal, was sie da für eine
Engine verwendet haben. Genau, dann hat es den Status Old Gamer erreicht, wie ein Oldtimer. Und dann dürfen wir es spielen.
Apropos dürfen. Wir dürfen ja auch noch ein bisschen über spannende Trivia-Facts sprechen, oder?
Ja, es ist so ein Klassiker geworden hier bei uns. Und ja, bei manchen Spielen mehr, bei manchen weniger. Und was hast du denn bei dem Spiel so gefunden an Trivia-Facts?
Also ein Trivia-Fact, den ich leider nicht selbst erlebt habe, weil ich ja diese GOG ScumVM-Version gespielt habe und jetzt nicht die Original DOS-Version irgendwie in der DOS-Box installiert habe, ist folgendes. Die DOS-Version und auch die Windows-Version, die hatten in ihrem Installationsprogramm nicht nur so einen Fortschrittsbalken, also kennt man ja noch, oder kennst du sicherlich auch noch von früher, du hast ein DOS-Spiel installiert, das ging relativ schnell auf 80% und dann hat es ewig gedauert und von 80 auf 100 war es dann ein Schritt nur noch. Also diese Progress-Bar.
Das erinnert mich ein bisschen an die Waschmaschinen heutzutage. Die zeigen dir an, da läuft noch eine Stunde. Nach einer Stunde kommst du hin, da steht noch 5 Minuten. Und dann kommst du nach 10 Minuten, da steht immer noch 5 Minuten. Das okay, ist der Progress-Bar also aus der DOS-Version von damals.
Meine Waschmaschine hat irgendwie 2 Lampen nur.
Ah, okay, du. Hast du Glück gehabt.
Ja, ich Glückskind. Auf jeden Fall, die Original-DOS- und Windows-Version von Barthomets Fluch, die hatten halt nicht so eine Progress-Bar, sondern die hatten ein Minispiel drin, und zwar Breakout.
Das ist auf jeden Fall eine super coole Idee, einfach die Zeit damit zu vertreiben.
Genau, da konnte man einfach Breakout spielen und konnte mit der Maus halt einfach diesen Paddle halt steuern.
Was mich da immer ein bisschen dran erinnert, damals bei der Installation hast du noch Disketten gehabt, dann zum Beispiel eine Version auf Diskette, auf 8 Disketten. Und dann musst du eine nach der anderen einwerfen und wenn dann bei Diskette 7 von 8 kommt ein Error und du musst wieder neu anfangen. Ja, da werde ich heute noch, kriege ich heute noch Puls bei.
Genau. Hast du was mitgebracht?
Ja, ein anderer kleiner Trivia-Effekt. Ich glaube, über den haben wir auch schon sehr oft gesprochen. Das sogenannte Ziegenrätsel. Ich erinnere mich noch, wie sauer du wurdest. Das war nämlich unter anderem, als wir zusammengespielt haben bei dir in Karlsruhe. Ja. Da haben wir in Baphomets Fluch sind wir an einen kleinen Ort gekommen. Das war so ein Hinterhof. Ich würde sagen, was ist das so eine? Wie kann man das beschreiben?
Das war so eine Ruine, oder?
Ja, so eine, sieht aus wie eine Burgruine. Ich habe gesagt, das, ja, so ein Hinterhof von einer Burgruine. Und da kommt man in die Szene rein und dann steht da eine Ziege. Und man muss aber weiter an der Ziege vorbei. Und sobald man in Richtung der Ziege läuft, kommt die und haut einen einfach mal um mit den beiden Hörnern. Und wir haben dann erst überlegt, wie man da weiterkommt, wie man da vorbeikommt. Und haben da sehr, sehr lange für gebraucht. Und wir hatten keine gute Idee, wie man da weiterkommt. Und ich weiß nicht, ob wir damals schon auf das Wort Ziegenrätsel gekommen sind. Hattest du das schon auf dem Schirm, dass das ein klassisches Ziegenrätsel ist?
Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Also wir mussten da, glaube ich, auch in die Komplettlösung reinschauen, oder?
Genau, das war der Punkt. Und wir kamen da nicht weiter und ich glaube, das war auch bei dem Spiel der einzige Punkt, wo wir nie komplett so geguckt haben, wie wir da weiterkommen. Und später ist uns dann aufgefallen, hey, das ist ein ganz klassisches Ziegenrätsel. Und zwar das Ziegenrätsel ist ja...
Ja, Christian, dann erzähl doch mal, dieses klassische Ziegenrätsel aus Baphomets Fluch, ich glaube, das kennt man auch, zumindest vom Namen her, wenn man das Spiel nie gespielt hat. Denn auf Toplisten der schlimmsten Adventure-Rätsel ever ist das immer in den Top 3. Und wenn wir beide die Komplettlösung brauchen, dann muss es ja auch schwer sein.
Ja, genau. Das Ziegenrätsel ist ja bekannt für so ein Paradoxon in Spielen. Und ja, in dem Spiel ist es halt auch echt eine fiese Nummer. Bei dem Ziegenrätsel ist es so, dass man in diese Szene reinkommt. Man sieht diese Ziege und sobald man an der Ziege vorbeigeht, wird man von der Ziege umgehauen und kann sich erstmal einen kurzen Moment nicht mehr bewegen. Und wir haben dann probiert, über verschiedene Techniken vorbeizukommen, die Ziege abzulenken, irgendwas zu suchen, womit wir sie festbinden können. Und das hat alles nicht geklappt. Und dann gab es halt diesen einen Trick, den wir dann aus der Komplettlösung uns rausgeholt haben, dass man geht an die Ziege hin, die haut einen um. Und in dem Moment, wo man sich wieder bewegen kann, muss man ganz schnell zu einem Flug gehen, dann einmal weiterlaufen und dann geht die Ziege um den Flug rum und hängt dann dort fest. Und dadurch, dass man das besonders schnell gemacht hat und die Ziege dann nicht mehr von dem Flug wegkommt, kann man dann in der Szene weitergehen. Und ja, es geht halt so ein bisschen aus, man muss die Idee haben, man muss die Geschwindigkeit haben, das ganz schnell anklicken und auch noch diese richtige Technik benutzen, um diesen Flug zu verschieben. Und ja, da wir das aus meiner Erinnerung sehr, sehr lange nicht geschafft hatten, hat uns das ziemlich beschäftigt. Und ja, es ist halt, wie du schon gesagt hast, in Top 3 der schwierigsten Ziegenrätsel, die in Point-and-Click-Adventures bekannt sind.
Top 3 der schwierigsten Ziegenrätsel. Ja, das ist eigentlich halt echt ein Designfehler, weil in dem ganzen Spiel bewegt sich halt der George immer in der gleichen Geschwindigkeit. Man kann da halt immer nur gehen. Und in dieser einen Szene muss der George halt auf einmal rennen und dieses Rennen kriegst du halt nur hin, wenn du zweimal klickst. Und ich kann mich erinnern, wir haben das komplette Inventar ausprobiert, alle Inventargegenstände mit der Ziege irgendwie kombiniert, alle Inventargegenstände mit diesem Flug kombiniert. Und am Schluss war es dann halt wirklich so, du klickst da halt zweimal, der George macht auf einmal so einen Hechtsprung, die Ziege geht hinterher, verfängt sich dann in dem doofen Flug und dann kannst du halt da in Ruhe den Weg entlang gehen, wo halt vorher die Ziege war und dich dann vorbeigelassen hat.
Ja, also wenn ihr wissen wollt, wie sehr wir geflucht haben, guckt es euch an auf YouTube. Wir hatten da, ich glaube, nicht so viel Spaß mit. Das hat uns einiges an Zeit gekostet und es hat uns natürlich auch ein bisschen gewurmt, dass wir da nachgucken mussten, was da los war.
Ja. Der Charles Cecil, der hat dann später auch gesagt, dass es eigentlich nicht so cool war mit diesem ganzen Rätsel und dass halt eben oft vorgehalten wird, dass es blöd war.
So, gibt's noch mehr Trivia-Facts zu dem Spiel?
Ich habe noch was, ja. Wir haben ja die englische Version gespielt, also die englische Sprachausgabe. Bei der deutschen Sprachausgabe ist uns aber was richtig Tolles durch die Lappen gegangen. Denn die deutsche Stimme von der Nicole, die wird von Franziska Piguela gesprochen. Und die Franziska Piguela ist die deutsche Stimme von der Gillian Anderson, also Agent Scully aus X-Files.
Oh, das ist natürlich echt schön. Das hätte ich gern gehört.
Ich auch, denn sie hat nicht nur Agent Scully gesprochen und die Nicole, nein, sie hat auch Maggie Robbins in The Dick gesprochen, also in der deutschen Version. Oh, also allein das ist normalerweise ein Grund, das Spiel nochmal auf Deutsch durchzuspielen. Leider ist die Franziska Piguela schon 2019 gestorben. Das ist auch echt sehr schade. Eine tolle Sprecherin.
Sehr schade, ja. Aber gut.
Christian, wie sieht's aus? Was hast du noch?
Ja, ich habe noch gesehen, es gibt ein Fan-Adventure mit dem Namen Baphomets Fluch 2.5, die Rückkehr der Tempelritter. Und das erzählt so eine Zwischengeschichte zwischen Teil 2 und Teil 3. Habe ich so vorher auch noch nicht gesehen. Ich kenne es bisher nur so, dass die Fan-Remakes entweder das gleich nochmal gemacht haben oder eine Fortsetzung, aber eine Zwischenstory ist auch was Neues.
Ja, das ist, ich habe es nicht gespielt, aber das sieht echt ganz cool aus. Von der Grafik sieht es wirklich aus wie Baphomets Fluch 1. Genau. Ja, ich habe noch was. Als das Spiel damals rauskam, hat der Charles Cecil auch Interesse gehabt, das Spiel für die PlayStation 1 zu veröffentlichen. Der hat damals mit Virgin drüber gesprochen und Virgin meinte, lass mal gut sein. PlayStation 1, das ist keine gute Plattform für das Spiel. Der Charles Cecil hat daraufhin direkt mit Sony gesprochen. Und ja, Sony fand die Idee ganz spannend, ganz gut. Und daraufhin hat man dann eine Portierung erstellt für die PlayStation 1. Die wurde dann auch vertrieben. Und interessanterweise verkauften sich von der PlayStation 1-Version rund 500.000 Exemplare. Und nur mal zum Vergleich, vom Baphomets Fluch 1 haben sich insgesamt 1 Million Exemplare verkauft. Das heißt, die Hälfte aller Verkäufe, die gehen aufs Konto von der PlayStation 1 und das finde ich super beeindruckend.
Das stimmt, ja, das hätte ich auch nicht gedacht. Ich hätte vermutet, dass da die Computerversion mehr gebracht haben, gerade bei Point and Click. Ja, und als letztes, wir hatten es am Anfang schon mal ein bisschen erwähnt, das Spiel hatte in den verschiedenen Ländern unglaublich viele verschiedene Namen. Und zwar, wir haben es ja angekündigt als Broken Sword, The Shadow of the Templars im Englischen, dann im US-amerikanischen Circle of Blood, im Deutschen Baphomets Fluch, dann kam das Französische Les Chevaliers de Baphomet und dann noch im Spanischen Broken Sword La Leyenda de los Templarios. Und ja, da sieht man, es gibt Spiele, die sind einfach, bleiben irgendwo auf Englisch, aber die Franzosen und die Spanier, die schaffen alles nochmal in ihre Sprache zu bringen.
Kannst du das noch übersetzen, das Französische und das Spanische?
Ja, natürlich, sehr gerne. Also das Französische, Les Chevaliers de Baphomet, ist die Ritter von Baphomet. Und das Spanische ist La Leyenda de los Templarios, ist die Legende der Templer.
Was ja auch irgendwie so ein bisschen Unterschied.
Ja, ja. Ein bisschen Unterschied ist es, aber da ich ja auch gerade Spanisch lerne, merke ich, dass es oft ein bisschen Unterschied gibt. Teilweise in der Interpretation, teilweise aber auch in der Direktübersetzung. Und je nachdem, ob man es dann wirklich direkt übersetzt oder sinngemäß, kommt halt so ein bisschen was anderes bei raus. Da ein schönes aktuelles Beispiel, was mir da aufgefallen ist. Und zwar, du kennst doch ganz bestimmt den gestiefelten Kater.
Na, Logo.
Und der gestiefelte Kater, der hat jetzt einen ganz neuen Film in die Kinos rausgebracht. Und der heißt im Spanischen El Gato con Botas. Das heißt, nicht der gestiefelte Kater, sondern der Kater mit Stiefeln. Und okay. Da haben wir letztens hier ein bisschen drüber diskutiert, ob das jetzt, also ist es das Gleiche? Ist der gestiefelte Kater das Gleiche wie ein Kater mit Stiefeln oder nicht? Und ja, das merkt man hier auch bei der Übersetzung von Broken Sword. Manchmal haben Sprachen einfach so gewisse Unterschiede, die für mich sozusagen sich ähnlich anhören, aber manchmal so ein bisschen anderen Kontext bieten.
Apropos Kontext, Gott, heute, hey, die Überleitung, Christian, als ob es abgesprochen wäre, die laufen heute richtig gut. Apropos Kontext, wie lang braucht man denn laut How Long to Beat, um dieses Spiel durchzuspielen?
How Long to Beat sagt, für die Main Story brauchst du 10 Stunden ungefähr. Für Main Story plus Extras auch 10 Stunden, weil es wohl keine großartigen Extras gibt. Und für den Completionist ganze 11 Stunden. Das heißt, da ist zwischen, im Vergleich zu ganzen anderen Spielen, ist zwischen Main Story und Completionist eine ganz geringe Differenz von nur einer Stunde. Und ja, was mich da nämlich jetzt sehr, sehr wundert, und da muss ich zugeben,
ja,
hätte ich gedacht, dass wir davon sehr weit entfernt liegen, weil wir haben ja, sag mal, unseren Stream zusammengerechnet mit ein bisschen Gerede und sowas, haben wir knapp über 13 Stunden gespielt. Wenn wir jetzt so ein bisschen unser Gequatsche noch ausblenden, würde ich sagen, sind wir so bei 12 Stunden. Und da sind wir gar nicht so weit weg von der How Long to Beat Zeit, was ich extrem positiv finde.
Absolut.
Ich hätte gedacht, dass wir an manchen Stellen viel mehr gehakt haben und dass wir auch an manchen Stellen nicht so richtig wussten, wie es jetzt weitergeht und viel mehr gebraucht haben. Und dass wir nur 2 Stunden von der eigentlichen Main Story entfernt sind, muss ich zugeben, gefällt mir richtig gut.
Gefällt mir auch gut, aber liegt vielleicht auch daran, dass wir mittlerweile solche Adventure-Monster einfach sind, dass wir, selbst wenn wir langsam spielen und viel labern, trotzdem noch unglaublich gut sind.
Das ist einfach die gefühlte Adventure-Logik und dein Clickflow mit deinem Touchpad. Die machen das Ganze sehr geschmeidig.
Also ich kann es nur empfehlen, Touchpad ist das Beste, um Adventures zu spielen oder um alles andere im Computer zu machen.
Ja. Aber um da wieder so einen kleinen Schlenker zu machen. Es gibt ja die beliebten Speedruns. Und hast du mal geguckt, was der Speedrun für das Spiel ist?
Der Speedrun-Weltrekord im Universum liegt bei einer Stunde 33 und 21 Sekunden. Und das ist eine ordentliche Zeit. Merkst aber auch für ein Adventure, da haben wir auch irgendwie andere Spiele, wo die Zeit wirklich bei der Hälfte liegt oder so.
Genau, das heißt, an dem Spiel ist es anscheinend möglich, sehr, sehr viel zu skippen. Also das heißt, man kann die Dialoge wahrscheinlich komplett skippen. Man kann wahrscheinlich irgendwie noch bestimmte Cutscenes schneller skippen. Also so von, sage ich mal, von 10 Stunden auf 1,5 Stunden runter, da muss man schon genau wissen, was man tut und auch richtig viele Bereiche einfach durchklicken. Absolut. Und was ich noch interessant finde, der Rekord wurde erst vor einem Jahr aufgestellt. Das heißt, das Spiel, also Platz 7 hier ist vor 10 Jahren, Platz 1 ist vor einem Jahr. Das heißt, das wird in der ganzen Zeit auch noch gespielt. Und es gibt Leute, die sich hinsetzen und das auf Zeit spielen.
Ja, und dieser Platz 7, den du gerade angesprochen hast, der 10 Jahre alt ist, der liegt bei einer Stunde 45. Also der ist jetzt auch nicht so krass weit weg irgendwo.
Nö, die sind alle so in dem Bereich. Und ja, ich habe es ja noch nie wirklich gemacht. Manchmal würde es mich interessieren, wie schnell man das wirklich hinkriegt, wenn man die Story kennt und wenn man so ein paar Kniffe kennt. Aber ja, ich finde Speedruns super, aber Speedruns für Adventure, also so richtig mein Ding ist es ja nicht. Also muss zugeben, so, das reizt mich überhaupt nicht.
Christian, einfach mal ein Jahr Freizeit investieren und dann schauen wir mal, ob du in die Top 10 kommst für ihn ins Spiel.
Stimmt. Ich habe ja noch so meine paar Herausforderungen, aber Speedrun von Pokken Sword gehört nicht dazu.
Gut, last but not least hätten wir dann noch mal ein paar Testberichte. Da haben wir uns was angeschaut, wie immer bei cultboy.com. Da sind die Wertungen eigentlich ganz gut. Also hier gibt's die Maniac 2002. Die hat die GBA-Version getestet, also die Version für den Gameboy, die lustigerweise natürlich auf Modul kommt und nicht irgendwie auf CD oder so. Kriegt hier 80%. Dann hat die PC Player 1096, hat die PC-Version getestet mit 4 von 5 Punkten. Und die Powerplay 1096, die gibt hier auch für die PC-Version 80%. Also ich würde sagen, das sind ganz gute Wertungen, die das Spiel da gekriegt hat. Und ich finde, das verdient es eigentlich auch. Ja. Ja, Christian, all the good things come to an end. Wie sieht denn dein Fazit am Ende aus für Broken Sword oder Circle of Blood oder wie wir es gerne hier sagen, Baphomets Fluch?
Ach, jetzt wollte ich mich mal so ganz gemütlich in meinen Sessel zurückschmeißen, habe gemerkt, dann bin ich zu weit vom Mikro weg. Ja, du hast mich ja vorhin schon mal so ein bisschen in die Fazitecke reingedrückt und ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht. Wie ist mein Fazit wirklich? Ich habe mir heute nochmal angeguckt, was wir da vor 7 Monaten so gespielt haben, wie viel Zeit wir da reingesteckt haben, was da für verdammte Rätsel drin waren, wie cool auch die Grafiken waren. Und insgesamt bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Also würde mal sagen, es wird nicht eins meiner Lieblingsspiele. Ich finde es cool, dass wir es gespielt haben. Ich glaube, was mir so ein bisschen fehlt, ist der Bezug zu damals. Das heißt, ich habe es damals nicht gespielt. Das heißt, ich verbinde da keine so richtigen Kindheits- und Jugenderinnerungen dran. Und das ist so, glaube ich, so dieses gewisse Quäntchen, was mir fehlt an dem Spiel. Was ich aber natürlich dem Spiel nicht vorwerfen kann, sondern nur mir selbst, dass ich es damals nicht hatte. Also, grob zusammengefasst. Mir hat es Spaß gemacht. Ich fand die Grafik super, besonders halt diese comichafte Grafik, die Gestaltung, diese Krimi-Logik, das wie eine Art Film war, super klasse. Auch die Dialoge, wie es aufgemacht ist, hat mir alles gefallen. Was mir nicht gefallen hat, war so dieser Frankreich-Bezug, dass es die ganze Zeit nur in Paris gespielt hat, diese schlecht nachgemachten französischen Akzente. Und das ist, für mich war es ein bisschen zu, ja, wie soll man sagen, zu langwierig. Also mir hat es an manchen Stellen ein bisschen zu lang gedauert und es ging mir ein bisschen zu sehr um die Story herum. Also mir hat das Spiel mehr Freude gemacht, wenn man diese ganze Story anstatt in 10 Stunden, in 5 oder 6 Stunden verpackt hätte. Das hätte mir persönlich gereicht. Ich müsste es jetzt nicht unbedingt nochmal spielen. Ich bin gespannt, wenn wir irgendwann mal Teil 2 spielen, ob der besser ist, ob der schlechter ist, ob der anders ist, wenn man noch ein bisschen mehr Interaktion mit den Figuren hat. Ja, insgesamt würde ich sagen, wenn ich jetzt so eine Punktzahl von 1 bis von 0 bis 10 vergeben dürfte, würde ich sagen, ich würde ihm so eine klare 6 geben auf meiner Skala. Also es gibt auf jeden Fall Spiele aus der Zeit, die mir wesentlich besser gefallen haben. Es ist aber nicht so, dass ich jetzt sage, ich bereue es zu spielen oder ich hätte auch nicht zwischendurch gesagt, ach komm, lass uns abbrechen, den Quatsch spielen wir nicht mehr weiter. Sondern es ist in Ordnung. Ja, aber es von der Machart wie auch vom Thema wird es keins meiner Favoriten, um es mal ganz hart zu sagen. Wie war es denn für dich? Wie ist dein Fazit, Wolfgang?
Also ich fand das Spiel technisch auch echt super. Also diese ganze Inszenierung, die auf mich schon wie ein Zeichentrickfilm für Erwachsene gewirkt hat, die fand ich echt cool. Also auch schon wirklich so die erste Einstellung, das Intro, der Sound, dann am Anfang auch wirklich so dieses Bombenattentat mit diesem Clown, das hätte man eigentlich auch so in einen Zeichentrickfilm für Erwachsene reinpacken können. Das fand ich super. Im Spiel selbst fand ich viele der Dialoge echt gut. Klar, es gab mal ein paar Zoten, die echt übers Ziel hinausgeschossen sind, wo ich dann beim Spielen auch gedacht habe, boah, muss jetzt nochmal so ein Witz kommen oder naja, keine Ahnung. Aber das ist ein Spiel aus den 90ern und da war das halt so und da muss man das halt auch im Kopf, glaube ich, immer haben und darf es nicht mit der heutigen Brille irgendwo sehen. Das war aber nicht so super viel. Ich fand es auch nicht so super, super, super schlimm, dass man es nicht mehr spielen könnte. Also, erinnerst du dich noch, als wir You Don't Know Jack gespielt haben?
Ja, genau.
Also You Don't Know Jack, das erste Spiel, das kannst du heute nicht mehr spielen. Das ist sexistisch, rassistisch, das ist so unglaublich schlimm. Diese Fragen, die es da gibt, das geht gar nicht mehr. Und das ist bei Baphomets Fluch anders. Das geht immer noch ganz gut. Ich habe da viel gelacht. Ich fand auch so diesen Charakter eigentlich ganz geil. Also diesen George. Ja, natürlich, das ist natürlich eine Parodie so ein bisschen auf diesen klassischen amerikanischen Touristen, der alles besser weiß und hier so mit dieser Attitude rüberkommt, so hey, ich komme aus den USA, ich weiß schon, wie das läuft, ich zeige euch mal, wie das geht. Ich fand es überzeichnet und ich fand es lustig. Was ich auch spannend und interessant fand an dem Spiel war, du hast auf der einen Seite diesen ernsten Hintergrund, es sterben Leute. Das hat man normalerweise in den ganzen Games von Lucas nie gehabt. Also klar, bei The Dick stirbt auch mal jemand oder so. Aber ansonsten waren das eher immer so freundliche Spiele. Und hier ist das schon echt ein ernstes Spiel. Auch so die Ziele mit der Weltherrschaft und allem Möglichen. Aber dennoch gibt's viel zu lachen. Und das fand ich auch eine ganz spannende Kombination. Unterm Strich würde ich sagen, das ist ein tolles Point-and-Click-Adventure und wenn man es noch nicht kennt, dann gebt dem doch mal eine Chance und spielt's. Das lässt sich heute noch richtig gut spielen, also auch von der Optik, und spielt gern die deutsche Version, wenn es da die Synchronstimme von der Scully gibt. Allein das ist, glaube ich, ein toller Grund, sich das Spiel nochmal genauer anzuschauen. Ich würde sagen, gutes Spiel. Nicht mein Lieblingsspiel, denn auf meiner persönlichen Hitliste, da sind ganz vorne halt Day of the Tentacle und Monkey Island 2. Aber es ist ein Spiel, was definitiv empfehlenswert ist und ist auch ein Spiel, wo man meines Erachtens zu den richtig tollen Point-and-Click-Adventures aus den 90ern zählen sollte. Ja.
Das ist wahrscheinlich auch immer der Grund, dass wir es mit unseren Lieblingsspielen vergleichen, die bei mir sehr ähnlich sind. Und ja, im Vergleich ist es dann halt immer schwierig, da dagegen zu bestehen.
Also es macht mir jetzt mehr Spaß oder es hat mir mehr Spaß gemacht als Woodruff and the Schnibbel of Azimuth. Beispielsweise. Genau. Ja, da würde ich sagen, dann haben wir es für heute, oder? Wenn ihr die Folge hört, ist vom Jahr 2022 nicht mehr sehr viel übrig. Aber falls ihr die Folge wirklich zeitnah hört, dann könnt ihr noch Teil von unserer großen Spendenaktion zu Weihnachten sein. Denn obwohl Weihnachten schon hinter uns liegt, läuft unsere Spendenaktion noch bis zum 6. Januar. Schaut doch mal vorbei auf grobepixel.de/spenden. Da findet ihr alles. Wir machen die Spendenaktion mit betterplace.org. Das ist ein großes Spendenportal. Die kümmern sich um die ganze Abwicklung. Der Vorteil für euch ist, wenn ihr was spendet, dann bekommt ihr da auch so eine offizielle Spendenquittung. Die könnt ihr dann für eure Steuer einreichen. Und dann ist es letztendlich eine Win-Win-Situation. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr einen Euro übrig habt, mal drüber nachdenkt, ob ihr den da vielleicht investieren wollt. Wir haben uns da Projekte rausgesucht, die wir gut und unterstützenswert finden. Genau. Das wäre das eine. Zum anderen freuen wir uns natürlich auch über Feedback. Sehr gerne per E-Mail an feedback@grobepixel.de oder bei uns auf dem Blog unter grobepixel.de. Da könnt ihr uns auch was kommentieren. Am schönsten finden wir Feedback aber in unserem Discord-Server. Den findet ihr auf grobepixel.de/discord. Da haben wir eine kleine Seite, da gibt es ein paar Infos und da ist auch der Link zum Discord-Server. Und da freuen wir uns, wenn ihr den Weg zu uns findet, um da ein bisschen über den Podcast zu diskutieren oder das Livestreaming oder auch Retro-Games und alle anderen schönen Themen, die es so gibt. Was haben wir denn sonst noch alles im Sortiment,
Christian? Ja, du hast gesagt, wir freuen uns über Feedback und natürlich auch über kleine Bewertungen. Das heißt, einmal bei Apple Podcasts freuen wir uns über 5 Sterne und einfach einen kleinen Kommentar. Genauso wie bei Spotify, die ja jetzt auch seit einer gewissen Zeit Bewertungen anbieten. Ja, und dann haben wir noch so ein paar andere Portale, wo vertreten sind. Die Streams und die Podcasts, die wir machen, die landen auch regelmäßig bei YouTube. Da gibt es jetzt auch eine ganz neue Adresse, die YouTube jetzt eingeführt hat. youtube.com/@grobepixel zusammengeschrieben. Und das Ad ist ein Ad-Zeichen. Dann sind wir bei Instagram vertreten unter @grobepixel. Dann sind wir bei Twitter unter @grobepixel. Als wenn es ein gemeinsames Schema wäre.
Ich sehe ein Muster.
Genau. Und ansonsten nutzt ihr einfach Google oder ChatGPT und fragt einfach mal nach grobe Pixel und ich denke, ihr werdet uns finden. Ihr könnt auch gerne auf jeglichem Kontakt Kontakt mit uns aufnehmen, mit uns beiden zusammen, mit uns einzeln. Wir freuen uns da auf jeden Fall. Und wie Wolfgang gerade gesagt hat, in dem Discord, da gibt's heiße Diskussionen zu verschiedenen Spielen, zu unseren Podcasts, zu den Streams. Aktuell sind wir dabei, so ein paar gemeinsame Spiele zu organisieren, wo ich mich sehr drauf freue. Ein paar Klassiker mal gemeinsam zu spielen, aber auch ein paar aktuelle Spiele. Ja, und das ist auf jeden Fall schon eine kleine und sehr, sehr coole Community, die hoffentlich noch größer wird, wo man ein paar Gemeinsamkeiten findet.
Ganz genau. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal Danke sagen für das ganze Feedback, das wir dieses Jahr bekommen haben von euch. Danke fürs Zuhören. Wir machen das alles sehr gerne, weil es uns auf der einen Seite selbst Spaß macht. Auf der anderen Seite ist es aber einfach schön zu sehen, dass es da draußen andere Leute gibt, die da gern zuhören oder zuschauen und da auch Spaß dran haben. Das ist einfach super motivierend. Aus dem Grund danke dafür und wir freuen uns aufs nächste Jahr. Da gibt es wieder viele neue Podcasts und Livestreams und alle anderen Sachen, die es noch so geben wird, die wir uns noch überlegen. Und an der Stelle bleibt mir sonst nichts mehr übrig, als Tschüss zu sagen. Und ich wünsche euch noch einen schönen und guten Rutsch ins neue Jahr 2023.
Genau, tschüss. Auch von meiner Seite. Vielen Dank für das schöne Jahr 2022. Und wir hören und sehen uns wieder in 2023. Bis dann.